Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Grobe Pixel Podcast. In der heutigen Episode widmen wir uns wieder einmal einem echten Juwel der Videospielgeschichte. Es geht um Breakout. Ursprünglich 1976 von Atari ins Leben gerufen, steht dieses Spiel bei uns im Podcast in einer Reihe mit den Legenden Pac-Man, Pong und Space Invaders. Jedes dieser Spiele hat auf seine eigene Weise die Welt der Videospiele revolutioniert und einen unvergesslichen Fußabdruck in der Kultur hinterlassen. Breakout hat eine einzigartige Geschichte, die bereits vor über 48 Jahren begonnen hat und in der ihr bekannte Namen wie Bushnell, Pristow, Jobs und Wozniak wiedererkennen werdet. Bis heute gibt es eine unzählige Menge an Klonen auf allen Plattformen. Wir haben in der Vorbereitung auf diesen Podcast einige schöne Stunden mit Breakout verbracht und werden euch jetzt im Detail von allen 458 Varianten, die Moby Games gelistet hat, ausführlich berichten. Und da meine Stimme das nicht alleine durchhält, habe ich wieder den Experten für Videospielhistorie und den gelernten Elektroniker an meiner Seite. Guten Morgen, Wolfgang.
Guten Morgen, Christian. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Was macht deine Stimme? Bist du bereit für 12 Stunden Breakout-Podcast? Denn ich glaube, die 458 Varianten, die benötigen sicherlich einiges an Zeit, bis wir die ausführlich durchgesprochen haben, oder?
Ja, klar. Also ich denke, wir haben knapp 200 Stunden Vorbereitung reingesteckt. Wir haben jeden einzelnen Klon durchgespielt. Wir haben es noch mit anderen Podcastern zusammengetan, die uns hier unterstützt haben. Und ja, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Die Stimme muss halten.
Bin sehr gespannt auf den Podcast heute. Ich habe es aber wirklich genossen, mich darauf vorzubereiten, denn Breakout ist ist ein Spiel aus meiner Kindheit. Habe ich definitiv viel gespielt auf unterschiedlichsten Plattformen und danach auch wieder vergessen. Also ich habe die letzten 20 Jahre kein Breakout gespielt gehabt und habe es mir jetzt erstmal für den Podcast wieder neu angeschaut und da kamen auch viele Erinnerungen zurück an die an die alten Zeiten, in denen ich es damals gespielt habe. Und das war sehr spannend. War vor allem auch spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und sich mal damit ein bisschen damit zu beschäftigen. Woher kommt's? Was ist Breakout eigentlich? Und ich freue mich auf unser Gespräch und auf die ganzen Facts, die wir jetzt gleich auspacken können.
Ja, mir ging's genauso. Ich habe es ewig nicht gespielt, aber die Erinnerung kam wieder hoch. Als Kind hatte man ja nicht so viele Spiele und deswegen sind die Spiele, die wir damals hatten, halt viel prägnanter im Sinn geblieben. Aber auch so der lustige Fakt, wie bei vielen alten Spielen, man hat sie halt viel schöner und viel besser in Erinnerung. Und teilweise waren sie damals gefühlt nicht so schwer. Und wenn man sie, als ich sie heute wieder gespielt habe, die alten Spiele, da muss man sagen, das Level war ganz schön hart. Ja. Aber da kommen wir später noch ein bisschen zu.
Absolut. Also ging mir genauso. Ich glaube, so der spannende Faktor ist halt einfach, als Kind hatte ich halt einfach unglaublich viel Zeit. Da konnte ich halt wirklich mal 8 Stunden am Stück so ein Spiel spielen und am nächsten Tag wieder und am Tag darauf wieder und so weiter und so fort. Und wenn mal 1000 Stunden investiert hast in Breakout, dann bist du halt auch echt gut drin.
Das stimmt, ja.
Aber Christian, bevor wir anfangen mit Breakout selbst, ich glaube, wir müssen in der Zeit noch ein bisschen weiter zurückgehen, denn Breakout ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern Breakout war ja ein Spiel von Atari und wir haben ja auch schon mal über Atari gesprochen hier im Podcast. Und ich fände es ganz spannend, da mal noch ein bisschen weiter zurückzugehen und uns mal anzuschauen, woher kommt denn eigentlich Atari?
Genau, wir haben ja in der Folge, die wir über Pong aufgenommen haben, das ist unsere Podcast-Folge 16, so ein kleines bisschen über Atari schon gesprochen, aber natürlich damals mit dem totalen Fokus auf Pong. Und ja, was hältst du davon, wenn wir noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte von Atari reingehen? Weil wenn die jetzt schon hier das zweite Mal Thema sind, ich glaube, dann sollten wir da noch mal ein bisschen mehr erwähnen, oder?
Ja, absolut.
Ja, also was habe ich darüber rausgefunden? Damals hat der Nolan Bushnell und der Ted Dabney, die haben sich so in den späten 1960ern ungefähr kennengelernt, also ist schon ein paar Jährchen her. Und die beiden waren damals Kollegen bei einem US-Unternehmen mit dem Namen Ampex. Ampex ist ein Unternehmen, das hat sich mit Elektronik beschäftigt. Die haben damals schon den Audio- und Videotechnikbereich betreut und haben so sich mit Tonbändern beschäftigt. Also alles so rund um den Bereich, aber bezogen auf die 1960er Jahre. Natürlich nicht vergleichbar mit dem, was sie heute gemacht haben. Der Nolan Bushnell war damals als Ingenieur tätig und der Ted Dabney war Techniker in der Firma. Ja, und wie es halt oft so ist in so Firmen, die haben dann auch mal eine Pause und haben dann in den Pausen festgestellt, dass die beide eine große Begeisterung und Leidenschaft haben für Technologie, für Innovation und alles, was halt ja mit dieser ganzen Bubble zu tun hat. Und über diese Gemeinschaften sind sie Freunde geworden und haben sich dann auch relativ oft, hauptsächlich natürlich in den Pausen, ausgetauscht über die gemeinsamen Projekte, über Ideen und was man halt so machen könnte in ihrer Freizeit. Ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns, oder? Wolfgang, wir kannten uns ganz lange, haben aber gar nicht festgestellt, dass wir diese Gemeinsamkeit haben.
Ja, ganz genau.
Und sind dann irgendwie drauf gekommen, so, hey, cool, wir haben ganz lang Sport zusammen gemacht, aber jetzt gibt's ja auch noch eine Gemeinsamkeit. Hey, die Technik und die Videospiele.
Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich glaube, das war doch so während Corona, oder? So 2019, 2020, ich glaube eher so 2020, als wir da mal irgendwie zufällig drauf aufmerksam geworden sind. Das war lustig.
Genau, und eigentlich lustig schon sozusagen. Wir kannten uns schon 10 Jahre und haben dann erst festgestellt, oh, da gibt's ja noch andere Gemeinsamkeiten. So ähnlich war das hier bei den beiden wohl auch. So, ja, beim Kaffee schon vorher kennengelernt und beim Kaffee festgestellt, cool, da sind noch weitere Gemeinsamkeiten. Ja, 1969 wurde es bei den beiden so ein bisschen konkreter und die hatten die gemeinsame Idee, ein Spiel zu entwickeln und haben sich schon überlegt, was könnte man denn machen, und hatten die Idee, eine Arcade-Version zu entwickeln von dem Spiel Space War. Und das Spiel Space War, vielleicht ist es manchen ein Begriff, ist eine Weltraumsimulation von 1962, die von Steve Russell entwickelt wurde. Der hat es damals mit ein paar MIT-Kollegen entwickelt, ja, und kann man sich so vorstellen, ist so, sieht aus wie eine Art runder Bildschirm, sind so viele kleine Punkte und da fliegt ein kleines Raumschiff durch die Gegend und, also, wie gesagt, eine Weltraumsimulation von 1962, da weiß man schon, das ist sehr, sehr rudimentär, aber die Idee war sehr gut und die wollten die beiden einfach weiterentwickeln. Und ja, haben sie sich zusammengesetzt, haben da ganz viel Skizzen gemacht, haben Ideen ausgetauscht und haben generell Potenzial gesehen in der Idee, haben aber ein bisschen gebraucht. Und um das Ganze ein bisschen offizieller zu machen, haben die beiden sich überlegt, hey, lass uns doch eine Firma gründen. Ja, und am Anfang hatten die beiden die Idee, sie gründen eine gemeinsame Firma, um das Ganze auch so ein bisschen offizieller zu machen, und wollten ihre Firma Syzygy nennen. Aber den ganz offiziellen Schritten wollten sie nicht gehen. Sie haben diese Firma für sich gegründet, haben der einen Namen gegeben, aber haben es nicht offiziell als Firma angemeldet. Aber der Name Syzygy hat ihnen sehr gut gefallen. Der stammt aus der Astronomie und bezeichnet eine Konstellation aus 3 Himmelskörpern. Sowas wie zum Beispiel die Erde, der Mond, die Sonne. Und wenn die in einer geraden Linie angeordnet sind, dann ist das ein Syzygy. Und das hat ihnen besonders gut gefallen, weil der Name hat ihre Vision von Ausrichtung, Harmonie und Innovation wiedergespiegelt. Wunderschön, oder, Wolfgang?
Ja, das ist großartig, wenn man sich solche Gedanken macht über einen Firmennamen und dann auch noch so eine richtige Lore dazu hat, wo man so erzählen kann, ja, das bedeutet Ausrichtung, Harmonie, Innovation, wir haben uns da Gedanken gemacht. Finde ich großartig. Muss allerdings sagen, der Name Syzygy, der ist ja nicht sehr mundfreundlich. Also den korrekt auszusprechen, finde ich unglaublich schwer. Ich bin auch froh, dass du den jetzt als erstes ausgesprochen hast. Ich konnte mich jetzt an dir orientieren. Ich hoffe, du hast es richtig ausgesprochen. Denn,
ich hoffe auch, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe nämlich mal vor ein paar Jahren bei einer Firma in der Nähe von Frankfurt gearbeitet, die hieß Syzygy.
Ja, wirklich?
Ja, und zumindest haben es dort alle so ausgesprochen, ja.
Das heißt, du hast bei einer Firma gearbeitet, die genauso hieß, wie ursprünglich Atari hieß? Wow.
Ja, genau. Das ist cool, oder? Die machen auch was mit Software, also sozusagen, das sind Gemeinsamkeiten da. Wer weiß, ob das darauf basiert. Aber das Lustige ist, ich wusste natürlich nicht, dass Atari vorher so hieß. Jetzt, vielleicht ergibt das jetzt alles einen Sinn.
Also an der Stelle nochmal willkommen hier bei Grobe Pixel, dem Insider-Podcast. Der Christian wird es nämlich jetzt aus dem Nähkästchen von Syzygy erzählen, wie das damals funktioniert hat mit Breakout.
Genau. Ein Jahr später nach der Gründung sind die beiden 1970 mit ihrer Firma Syzygy eine Partnerschaft eingegangen mit Nutting Associates. Und zwar war die Idee, wir haben das Know-how, wir haben die Idee, wir können was, wir sehen da Potenzial, aber was haben wir nicht?
Geld.
Ja, das fehlt absolut. Und deswegen brauchen wir eine Firma, die Geld hat und uns da so ein bisschen unterstützt. Damals gab es noch kein klassisches Kickstarter. Deswegen musste man da richtige Partner holen. Und dann haben sie überlegt, hey, wie machen wir das? Wir machen hier einen Vertrag. Und wir sind die kreativen Köpfe. Nutting Associates macht die Produktion, den Vertrieb und gibt uns ein bisschen Geld. Und zusammen kriegen wir das schon hin. Ja, und dann haben sie da ungefähr ein Jahr lang dran gearbeitet. Und 1971 war der sogenannte Automat fertig. Und der erscheint dann damals unter dem Namen Computer Space. Cooler Name, haben sie sich gut ausgedacht. Heute würde man wahrscheinlich einfach Computer Space 2000 nennen und dann wäre auch schon wieder gut. Und ja, der Automat ist historisch gesehen absolut unbezahlbar. Denn es war der allererste kommerzielle münzbetriebene Arcade-Automat der Welt. Aber rein wirtschaftlich ein vollkommener Flop.
Ja, war seiner Zeit voraus wahrscheinlich, oder? Zu weit.
Ja,
voraus.
Ich würde auch sagen, manchmal ist es doch, manche sind, Dinge sind einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und ein paar Jahre später wäre es ein Riesenhype geworden.
Ja.
Ja, wer weiß aber auch, wie der wirkliche Vertrieb gelaufen ist, ob sie das gut angeboten haben, weil die Umsetzung war ja bestimmt super. Aber als Erklärung wird vermutet, die Steuerung und das Konzept waren einfach für Gelegenheitsspieler nicht ideal, die nicht mehr der Technik vertraut waren, weil die war ganz und gar nicht intuitiv. Also dieses Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, Space War, das war eine Weltraumsimulation und die war nicht besonders einfach. Und wenn man das nicht verstanden hat, wie das funktioniert und sich da nicht richtig reingenördet hat, konnte man das nicht gut spielen. Und sie dachten halt, hey, das schafft doch irgendwie jeder, haben aber anscheinend so ein bisschen die 0815-Spieler unterschätzt. Und ja, auf jeden Fall haben sie dann gemeinsam mit ihrem Vertragspartner entschieden, hey, wir trennen uns wieder, wir teilen den Gewinn auf und beenden das Ganze hier wieder und gehen wieder zu unserem eigenen Unternehmen zurück. Ja, und bei der wirklichen Gründung ihrer Firma, die sie dann im Nachhinein machen wollten, um weitere Projekte zu stemmen, stellte sich raus, Syzygy, hey, den Namen gibt's schon. Den hat schon jemand anderes registriert.
Und zwar eine Firma aus Frankfurt vielleicht.
Wer weiß, ja. Ich weiß nicht, ob sie so weit zurückgeht, aber wann habe ich da gearbeitet? Anfang der 2000er Jahre ungefähr. Also 20 Jahre hier später oder 30 Jahre später. Ja, und dann haben sie so ein bisschen Gedanken gemacht. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, und wie oft so ein Name entsteht, ja, meistens bei irgendeiner Schnapsidee oder zwischendurch, wenn man irgendwie spazieren ist oder auf Toilette sitzt, dann kommen so Firmennamen raus und die beiden hatten die Idee für den Namen Atari. Atari ist ein Begriff aus dem japanischen Spiel Go und Atari steht für eine Situation, in der der Gegner nur noch einen Zug zur Rettung hat. Es ist eine relativ aggressive Strategie, die Bushnell und Dabney auch für ihr Unternehmen anstrebten. Das heißt, die wollten aktiv und aggressiv in den Markt reingehen und da hat sich dieses Spiel einfach angeboten. Hast du schon mal Go gespielt, Wolfgang?
Ich habe mir Go schon angeschaut, ich habe es nicht wirklich gespielt. Ich habe da auch schon ab und an mal was drüber gelesen, weil Go ist auch so ein Spiel, das immer wieder mal rangezogen wird, wenn es um so Spielstrategie geht oder auch um so Ansätze, wie man mit künstlichen Intelligenzen Spiele spielen kann. Es gab ja auch AlphaGo von DeepMind, glaube ich, vor 10 Jahren mittlerweile. Aber nee, ich habe nicht wirklich Erfahrung mit Go. Ich habe eher früher immerdings Schach gespielt.
Ja, genau, so geht's mir auch. Ganz klassischer Schachspieler von früher und Go immer mal gehört, aber dann hieß es halt, ja, Go ist die sozusagen etwas schwierigere Variante von Schach oder ist komplexer. Ich hatte aber nie jemanden, mit dem ich das spielen oder lernen konnte. Und dann kam es auch über AlphaGo noch mal ein bisschen zu mir. Hab's aber wirklich leider nie gespielt, aber können wir ja auch mal anstreben, wenn wir ein bisschen Zeit haben.
Ja, das ist so das Richtige jetzt für so die zweite Lebenshälfte, dass wir da noch eine Go-Karriere mal anstreben.
Genau, Go-Profispieler.
GoPro.
Ja, da wissen wir jetzt auch, wo der Name herkommt. Ja, auf jeden Fall wurde Atari dann am 27. Juni 1972 gegründet und existiert bis heute. Das ist auch nicht so normal, dass Firmen so lange existieren und auch längere Zeit Erfolg haben. Ja, Atari entwickelte dann schließlich 1972 noch Pong und landete damit den ersten Hit. Aber die Geschichte haben wir euch ja schon in Folge 16 erzählt. Die könnt ihr gerne nochmal nachhören.
Ja, kann ich nur empfehlen, die sich nochmal anzuhören. Ich glaube, was Atari selbst angeht, interessant ist natürlich auch, wenn man sich mal die komplette Firmengeschichte von damals bis heute anschaut, Atari ist auch ziemlich oft verkauft worden. Also das ist nicht mehr so die gleiche Firma, die es damals gab, aber ich finde es toll, dass es zumindest die Marke heute immer noch gibt, die man immer alle Jubeljahre mal irgendwo sieht. Ich glaube, das letzte große Release von Atari war diese Collection, die rauskam auf verschiedenen Plattformen, wo viele von diesen alten Arcade-Games dabei waren, plus noch ein paar Dokumentationen und Videos und so zur ganzen Firmengeschichte. Die habe ich auch schon lange auf dem Wunschzettel drauf.
Ja, bei mir ist so lustig, weil Atari steht bei mir irgendwie so für den Urvater der Videospiele, wie ja. Es teilweise ja auch ist, weil meine erste Konsole war der Atari 2600.
Ja, genau.
Und die stand halt ganz lange bei mir im Kinderzimmer rum und da habe ich halt sehr viel Zeit mit verbracht und daher ist das so der Inbegriff von Videospiel für mich gewesen damals und jahrelang gab es halt auch gar nichts anderes.
Ja, das ist bei mir genauso. Also ich habe auch den 2600er gehabt. Und für mich ist auch allein schon dieses ikonische Atari-Logo einfach so ein Symbol für Videospiele. Naja, aber die Frage, Christian, ist natürlich, wie ging es denn dann eigentlich weiter nach Pong? nach Pong, da erschienen zahlreiche weitere Spiele und man kann, glaube ich, ganz gut sagen, dass so Anfang der 70er die ganze Arcade-Szene aufblühte. Viele der damaligen Spiele, die nach Pong erschienen, waren natürlich Pong-Klone. Die hießen dann ein bisschen anders, dann war es statt Pong irgendwie Tennis oder es war Golf oder irgendwas anderes und die Farben waren auch manchmal anders von den Spielen. Übrigens kleiner Fact an der Stelle, wenn die alten Arcade-Spiele bunt waren, dann war es meistens so, dass auf dem Bildschirm so eine bunte Folie draufgeklebt war, um halt den Schwarz-Weiß-Bildschirm dann bunt erscheinen zu lassen. Also man hat beispielsweise eine grüne Folie draufgeklebt, dann war es halt ein Tennisspiel oder halt irgendwas anderes Buntes. Und die ganzen Pong-Klone, die waren am Anfang sehr gut, also im Verkauf zumindest, und die haben auch viel Spaß gemacht, aber es wurde schnell langweilig. Es gab damals auch so Varianten wie Pong für 4 Personen, da hast du halt quasi an jeder Seite so ein Paddle gehabt und konntest halt mit 4 solchen Drehreglern zu 4 spielen, aber der Markt, der war dann irgendwann übersättigt. Und man brauchte dann irgendwann auch mal neue Ideen, um halt the next big thing irgendwie zu landen. Und the next big thing ist ein ganz gutes Stichwort, denn 1974 begann der damals 18 Jahre alte Steve Jobs bei Atari zu arbeiten. Und die treuen Hörerinnen und Hörer vom Grobe Pixel Podcast, die wissen das natürlich, weil wir das auch schon mal erwähnt haben, im Pong Podcast. Naja, Steve Jobs, der beginnt damals bei Atari zu arbeiten, der hat kein abgeschlossenes Studium, er ist, so wie man sich erzählt, sozial jetzt auch nicht der umgänglichste Typ und Jobs war damals auch in so einer ziemlichen Hippie-Phase. Aber der hat ein sehr großes Interesse an Elektronik und nicht nur das, Steve Jobs kennt sich damit auch ganz gut aus. Und die ganzen positiven Eigenschaften, die Steve Jobs mitbringt, die überzeugen damals Alan Alcorn, den Jobs einzustellen. Alan Alcorn ist der Entwickler von Pong und er ist damals auch ein ganz wichtiger Techniker und Ingenieur bei Atari. Jobs, der ist Mitarbeiter Nummer 40 bei Atari und da merkt man, dass das Unternehmen noch ziemlich klein ist und der arbeitet zunächst in der Nachtschicht als Tester für die neuen Geräte. Und Jobs, der hat damals einen guten Freund und dieser gute Freund, der ist ein regelrechtes technisches Genie und zwar handelt es sich um den anderen Steve und zwar um Steve Wozniak. Beide, die teilen so diese Leidenschaft für Technik und der Erzählung nach half Wozniak seinem Freund Jobs dann auch ab und zu bei manchen Aufgaben, die Jobs bei Atari zu erledigen hatte. Wozniak selbst, der arbeitet damals bei HP und er interessiert sich für Computer und in seiner Freizeit hatte Wozniak schon viele Geräte entworfen. Und das ist jetzt wirklich spannend, denn die meisten Computer, die Wozniak entworfen hatte, die hatte der nur auf Papier entworfen. Also der hatte komplette Computerdesigns auf Papier gezeichnet, durchgeplant, durchgerechnet, aber nie realisiert, aus dem einfachen Grund, die Bauteile, die sind halt ziemlich teuer. Und für so einen Computer brauchst du viele Bauteile und das kostet viel Geld und das Geld hat er einfach nicht. Ich habe gelesen, dass Wozniak über 50 solche Papiercomputer entwickelt hatte. Und weil eben diese Bauteile so teuer sind und weil Wozniak unbedingt mal so einen Computer bauen möchte, entsteht bei ihm die Motivation, bei seinen Designs möglichst wenig Bauteile zu verwenden und sozusagen sehr effizient und effektive Designs so zu entwickeln, auf Papier. In seinem richtigen Job bei HP, da arbeitet der Wozniak in der Taschenrechnerentwicklung und da muss man jetzt auch mal aufpassen, in den 70ern, da waren Taschenrechner Hightech-Maschinen. Das war nicht wie heute, dass man sich vielleicht für 2-3 Euro so einen Solartaschenrechner irgendwo kaufen kann. Damals hat so ein Taschenrechner mehrere $100 gekostet und man hatte auch nicht einfach so einen Taschenrechner, sondern wenn du jetzt für deinen Job einen Taschenrechner gebraucht hast, dann hast du da echt drauf gespart und hast du dann irgendwann mal so ein Gerät gekauft und das war wirklich Hightech zur damaligen Zeit. Und er macht es hauptberuflich und er arbeitet auch gern bei HP, aber in seiner Freizeit, da arbeitet Wozniak auch an verschiedenen Hobbyprojekten. Und eines Tages, da ist Wozniak unterwegs und er sieht so einen Pong-Automaten und er schaut sich den an und er ist begeistert davon. Er ist so begeistert und inspiriert, dass er beschließt, eine eigene Version davon zu bauen. Und zwar bei sich zu Hause für sich selbst. Und weil Bauteile so teuer sind und weil Wozniak ja sehr begabt ist und ich habe es ja schon gesagt, Wozniak ist wirklich ein Genie, was so Elektronik angeht. Und aus dem Grund beschließt er natürlich auch, diesen eigenen Pong-Automaten mit so wenig Bauteilen wie möglich irgendwie zu bauen. nur zum Spaß. Also er hat ja keinen Auftrag oder so und er will damit auch nichts gewinnen, sondern er will sich nur beweisen, dass es kann. Und dazu muss man jetzt wissen, Computerspiele, die existierten damals noch nicht, in der Form, wie wir die heute kennen. Sowas wie Pong war auch kein Computerspiel, denn was ist ein Computer? Ein Computer besteht aus einem Mikroprozessor, da kann ich dann ein Programm reinstecken und der Mikroprozessor, der arbeitet das Programm ab und dadurch passiert irgendwas. Damals hatte man keine Mikroprozessoren in Pong, sondern nur sogenannte TTL-Bauteile. Und TTL, das steht für Transistor-Transistor-Logik. Und wenn man sich sowas anschaut, dann sind das solche schwarzen Mikrochips, wie man es vielleicht umgangssprachlich nennt, sogenannte ICs, integrierte Schaltkreise, Integrated Circuits. Und in so einem schwarzen IC, das sind diese also Kunststoffgehäuse, schwarze, mit ganz vielen so Metallbeinchen, die man auf eine Platine steckt oder drauflötet, da sind elektronische Schaltungen drin, also so ganz einfache elektronische Schaltungen. Sowas wie ein elektronisches und, ein oder, ein exklusives oder. Und damit kann ich mir ganz logisch irgendwelche Dinge zusammenbauen. Aber das ist Elektronik. Da ist kein Programm drin. Da wird nichts reinprogrammiert. Das sind nur elektronische Bauteile, die irgendwie zusammenwirken. Und die sind halt einfach sehr, sehr teuer. Und je weniger Bauteile, desto besser ist es natürlich für den Hersteller, denn wenn ich wenig Bauteile habe oder benötige, dann ist es erstmal billiger, weil ich weniger einkaufen muss, klar. Die Arbeitszeit ist kürzer, denn wenn ich jetzt auf so eine Platine 50 solche ICs drauflöten muss versus ich muss 100 drauflöten, spare ich einfach Zeit und Time is Money, spare ich auch wieder. Und last but not least, je weniger Bauteile, desto weniger kann auch später kaputt gehen, desto weniger muss repariert werden. Ich habe weniger irgendwelche Ansprüche vielleicht von meinen Kunden, die was repariert haben möchten im Rahmen von einer Garantie und dann spare ich da einfach nochmal. Und bei Wozniak war es jetzt so, die Pong-Variante, die er zu Hause gebaut hatte, die hatte deutlich weniger Bauteile, vor allem deutlich weniger von diesen ICs wie das Original. Und ich habe mal nachgeschaut, als Pong damals entwickelt wurde von Alan Alcorn, da gab es einen Prototypen, den hatte Alan Alcorn selbst entwickelt und da steckten 73 solche ICs drin. Die verkaufte Arcade-Version, die wurde noch ein bisschen optimiert, die hatte dann 66 ICs und die Variante von Wozniak, die hatte nur 30 ICs.
Und aber jetzt muss ich mal nachfragen, Wolfgang, ich kenne mich mit dem Bereich nicht so gut aus.
Ja.
Wie ist das denn möglich, diese Dinger so zu reduzieren? Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal sowas aufgesteckt oder aufgelötet, so, um mal so eine Vorstellung zu bekommen, wenn man gar keine Idee von Elektrotechnik hat?
Ja, also ich habe sowas in der Tat schon gemacht, denn ich habe mal vor über 20 Jahren eine Ausbildung gemacht als Elektroniker und da haben wir auch so technische Schaltungen aufgebaut. Wie kann man sich das vorstellen? Also bei Elektronik oder bei elektronischen Schaltungen, da wird viel über sogenannte diskrete Logik gemacht. Also ich habe wirklich Bauteile, wo ich sagen kann, das ist ein logischer Baustein, zum Beispiel so ein logisches Und. Da habe ich zwei Anschlüsse. Und wenn bei beiden Anschlüssen eine elektrische Spannung anliegt, dann schaltet dieses Bauteil quasi um und öffnet einen Schalter oder schließt einen Schalter, sodass auf der anderen Seite ein Signal rauskommt. Oder ich habe zum Beispiel auch so Bauteile, da ist ein logisches Oder drin. Das heißt, wenn ich A oder bei B irgendwie ein Signal habe, dann gibt's am Ausgang auch was. Und so kann ich mir was aufbauen. Und ich kann jetzt bei so einer Schaltung das ganz in Anführungszeichen naiv angehen und mir wirklich für jeden Fall überlegen, okay, ich habe hier einen logischen Strang und ich habe den nächsten Strang und ich möchte hauptsächlich eine Lösung finden, sowas kann ich tun. Oder ich kann mir überlegen, wo habe ich irgendwelche Synergieeffekte? Ist hier vielleicht was Ähnliches wie was anderes? Kann ich vielleicht einen Teil von dieser Logik kapseln und wiederverwenden? Genauso wie wenn ich ein Programm schreibe. Wenn ich ein großes Programm schreibe, dann kann ich auch ganz naiv rangehen und sagen, ich fange hier an mit meinem Programm, was kann passieren, was kann passieren. Oder ich überlege mir, gibt es irgendwelche Situationen, wo ich einen Teil von meiner Logik kapseln kann, als Funktion, die ich wiederverwende. Also wenn ich bei so einem Spielautomaten bin und mal sowas ganz Fiktives, ich habe irgendwo eine Lampe, die blinkt irgendwie. wenn ich einen Punkt mache. Also keine Ahnung, bei Breakout, ich glaube, das Breakout-Prinzip kennen sicherlich alle, die hier zuhören. Ansonsten, wir sprechen ja später auch nochmal drüber. Aber ich habe da irgendwelche Bausteine, die kann ich abschießen mit so einem Ball und dann kriege ich einen Punkt. Und jetzt könnte ich ja sagen, okay, jedes Mal, wenn es einen Punkt gibt, soll hier eine Lampe blinken. Und ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, 50 solche Bausteine, die ich abschießen kann. Dann kann ich natürlich in meiner ganzen Schaltung 50 Mal so diesen Teil drin haben, bei dem eben halt so diese Lampe blinkt. Oder ich habe es nur einmal drin und jedes Mal, wenn es so eine Situation gibt, wird darauf quasi verwiesen. Also solche Sachen kann ich machen und dadurch kann ich schon auch solche Bausteine einsparen. Aber das ist kompliziert und sowas in Elektronik zu machen, ist auch viel komplizierter, wie sowas in einem Programm zu machen. Denn wenn ich ein Programm habe, heutzutage habe ich da natürlich sehr leistungsfähige Tools, mit denen ich da auch automatisiert solche Optimierungen durchführen kann. Aber wenn ich halt ein Programm habe, ist es letztendlich nur Text, den ich verändern kann. Ich kann den relativ schnell testen, kann relativ schnell schauen, ob hier was passiert. Und bei Elektronik, ich löte das natürlich nicht immer, wenn ich sowas ausprobiere, wenn ich sowas entwickle, sondern ich habe da normalerweise so eine Art Steckbrett, also wie so ein bei einem Experimentierkasten, wo ich einzelne Bauteile mit so Kabeln verbinden kann. Aber es ist halt viel mehr Arbeit. Und Steve Wozniak war da halt einfach sehr, sehr gut. Und der hatte halt auch solche Sachen, da komme ich später auch nochmal drauf, dass er einzelne Bausteine für verschiedene Dinge verwendet hat, je nachdem, wie das Timing gerade in seiner Schaltung war. Also kannst du dir vorstellen, ganz vereinfacht gesagt, zu jeder geraden Sekunde macht mein Baustein das eine und wenn die Uhr auf einer ungeraden Sekunde steht, macht der Baustein was komplett anderes. Also, dass du quasi doppelte Verwendung hast von einzelnen Bausteinen. Der Typ, Steve Wozniak, der, wie gesagt, der war ein Genie, bin ich fest davon überzeugt und das heißt, er ist das immer noch, der lebt ja auch noch, aber der war halt einfach unglaublich gut, was sowas anging. Der hat auch schon als kleines Kind angefangen, sich mit Elektronik zu beschäftigen. Und das war halt einfach so sein Ding.
Ja, gut. Also ich habe so grob verstanden. Ich muss mich da auch nochmal mit beschäftigen. Aber ich fand es halt so faszinierend, dass irgendwie, keine Ahnung, da kommt der eine Profi und baut was aus 70 Teilen. Ja, sag mal, der baut irgendwie ein Haus aus 70 Teilen und dann kommt der Nächste und sagt, hey, ich baue das gleiche Haus, funktioniert genauso gut, ist genauso groß, brauche aber nur 30 Teile. Und das ist so ja, faszinierend, aber klar, wenn sich jemand da so mit beschäftigt und sich so gut damit auskennt, echt cool.
Ich meine, das Beispiel mit dem Haus, das hinkt ein kleines bisschen, denn wenn wir beide ein Haus bauen möchten, das gleich groß ist, dann brauchen wir beide wahrscheinlich eine ähnliche Menge an Steinen, um die Höhe zu erreichen. Also wenn ich jetzt nur die Hälfte der Steine nutze, dann müsste ich die ja irgendwie durchsägen, damit ich wenigstens die Höhe habe, aber dann sind meine Wände halt ganz, ganz dünn. Ich glaube, der Vergleich, der ist ein bisschen schwierig. Es ist eher so, dass wir vielleicht so einen Experimentierkasten haben mit unterschiedlichen Bausteinen und wir müssen jetzt die kürzeste Lösung einfach zu irgendwo finden. Und vielleicht denken wir halt einfach ein bisschen unterschiedlich und haben unterschiedliche Ansätze irgendwie das Ziel zu erreichen. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe es geschafft, ich brauche jetzt halt irgendwie diese ganzen Sachen, um den großen Weg hier zu gehen. Und jemand anders weiß aber, wie eine Abkürzung vielleicht funktioniert. Elektronik ist ein komplexes Ding. Ich glaube, die Grundlagen von Elektronik, die sind gar nicht so schwer zu verstehen. Aber das ist auch meiner Meinung nach ein ziemlich visuelles Ding, also sich eine elektronische Schaltung mal anzuschauen, wie fließt hier das Signal durch eine elektronische Schaltung, macht es viel, viel einfacher, wie sowas nur zu hören.
Das machen wir dann im nächsten Stream, schauen wir uns Elektroschaltung an.
Ich habe hier noch die ganze Elektronikausrüstung im Schrank. Also ich kann jederzeit jederzeit was basteln oder so. Also macht auch mega viel Spaß.
Ja, dann kommen wir wieder weg von der Elektronik und schauen mal, wie es bei Jobs und Wozniak weiterging.
Genau. Wie geht's bei denen weiter? Also der Wozniak, der entwickelt halt sein Pong und der quatscht natürlich auch mit Jobs drüber. Und Jobs, der sieht da direkt Potenzial drin. Und Jobs überredet seinen Kumpel Wozniak, das Wozniak Pong bei Atari vorzustellen. Und der Wozniak, der tut ihm den Gefallen. Und bei Atari ist man begeistert und man unterbreitet Wozniak direkt ein Jobangebot. Aber Wozniak hat da kein Interesse dran. Der lehnt ab, denn er arbeitet sehr gern bei HP und er will da auch bleiben. Und es gibt auf der Website von Wozniak, da gibt's so ja Leserbriefe oder so eine Leserbriefsektion, wo Wozniak auf Fragen auch antwortet, die man ihm stellt. Ich glaube, aktuell wird es gar nicht mehr gepflegt, aber es gibt da so eine alte Version mit vielen alten E-Mails und da habe ich mir mal ein bisschen durchgearbeitet und da wird auch gefragt, warum das denn so war und der Wozniak sagt dann auch, ja, also es hat ihm einfach Spaß gemacht. Die Arbeit war gut bei HP, das ganze Umfeld hat ihm Spaß gemacht, er konnte da viel tun und er hat da keinen Grund gesehen, fortzugehen. Vor allem war das bei HP damals halt auch einfach ein sehr sicherer Job und Atari war halt ein Startup zu der Zeit immer noch. Und wie geht's dann weiter? Der Wozniak, der bleibt wie gesagt bei HP und Jobs, der verlässt Atari und zwar um nach Indien zu reisen und um dort einige Zeit mit einem Guru zu verbringen. Denn ich habe ja schon gesagt, Steve Jobs war in so einer ziemlichen Hippie-Phase. Und die Reise nach Indien, die kostet natürlich Geld und das Geld für die Reise, das bekamen Jobs und noch ein Freund von Jobs von Alan Alcorn und zwar unter der Bedingung, dass Jobs einen Zwischenstopp in München einlegt, um sich dort um die Probleme mit Atari-Netzteilen zu kümmern. Denn es war damals so und es ist immer noch so, dass das europäische Stromnetz und das amerikanische Stromnetz unterschiedlich sind. Heute sind solche Netzteile ziemlich robust und es macht keinen großen Unterschied, ob ich die jetzt in den USA nutze oder in Europa. Aber damals war das noch anders und Jobs, der akzeptiert das. Er fliegt also nach München, er schaut sich das Problem an, er löst das Problem und fliegt dann weiter nach Indien. Und ich finde, das ist auch nochmal sehr spannend, denn Jobs war sicherlich nicht so ein Genie wie der Wozniak, aber er war trotzdem talentiert im Umgang mit Technologie und Elektronik. Jobs, der bleibt dann einige Zeit in Indien und kehrt dann wieder in die USA zurück und dann fängt er wieder bei Atari an. Und bei Atari, da geht es jetzt darum, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, the next big thing zu finden. Also was ist unser nächstes großes Spiel? Mit was können wir an den Erfolg anknüpfen, den wir jetzt schon mit Pong hatten? Und hier ist vor allem der Nolan Bushnell sehr wichtig, denn der ist auf der Suche. Und er weiß halt, ja, Pong-Klone, die sind zwar immer noch so ein bisschen populär, aber es gibt einfach schon so viele. Und vor allem alle Pong-Klone und auch das Original Pong sind halt für zwei oder für mehr Spieler. Und Nolan Bushnell, der möchte erstmal jetzt keinen reinen Klon haben und er möchte gerne ein Singleplayer-Spiel haben. Denn Singleplayer-Spiel bedeutet, du kannst halt auch in der Arcade die ganzen Leute gewinnen, die halt ja alleine spielen möchten. Und das ist sicherlich finanziell eine sehr attraktive Sache.
Und du meinst Leute, die alleine in Spielhallen rumhängen, die sind zu der Zeit relativ gängig?
Ich weiß es nicht. Ich hing ja nie in so einer Spielhalle rum, aber es macht schon auch Spaß, alleine irgendwas zu spielen. Und ich meine, du kannst ja trotzdem auch bei so einem, wenn du ein Singleplayer-Spiel hast, kannst du es ja trotzdem auch mit deinen Freunden spielen. Also entweder indem es eine Single- und eine Zweispieler-Variante gibt oder du machst halt so Hot Seat, dass du halt immer durchwechselst irgendwie.
Ja, also es war damals bei mir zu diesen klassischen Arcade-Zeiten, da war ich auch noch zu klein dafür, da durfte man ja als Kind teilweise noch gar nicht in diese Spielhallen rein. Und deswegen gab es dann halt eher so die Heimkonsolen.
Ja.
Aber heute, ich hatte dir erzählt, ich war vor kurzem mal in so einer kleinen Spielhalle und da standen auch ganz viele Arcade-Automaten rum. Und da waren auch viele Gruppen dabei oder auch Pärchen, die gespielt haben. Aber da waren auch so ein paar Freaks, die da ganz alleine standen und einen Automaten sehr, sehr lang blockiert haben. Und da musste ich so ein bisschen daran denken.
Ja.
Die haben da ein Geldstück nach dem anderen eingeworfen und haben sich mit einem einzigen Automaten beschäftigt. Deswegen, für die ist die Singleplayer-Variante auf jeden Fall gut geeignet.
Naja, wenn man richtig gut werden möchte in so einem Spiel, dann stört es natürlich auch, wenn da noch andere Leute dabei sind.
Genau, schön Europax rein und dann Fokus.
Ja. Naja, der Nolan Bushnell, der sucht jetzt halt irgendwie eine Inspiration. Und eine Inspiration, die er findet, ist das Spiel Clean Sweep aus dem Jahr 1974. Clean Sweep stammt von Ramtech und das ist so eine Art Pong-Variante für einen Spieler. Worum geht's? Man hat ein Paddle, genauso wie bei Pong, und man kann einen Ball damit rumschleudern und der Ball, der prallt halt links, rechts und oben ab und der ganze Bildschirm, der ist voll mit Punkten. Und wenn mein Ball so einen Punkt trifft, dann löst sich der Punkt auf und ich bekomme Punkte auf mein Konto gut geschrieben. Und so die Herausforderung ist halt jetzt mit diesem Paddle, diesen Ball so zu bearbeiten, dass man halt alle Punkte abräumt. Ich kannte das Spiel vorher noch nicht. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut in der Recherche und das erinnert schon ein kleines bisschen zumindest an das spätere Breakout. Und das gefällt dem einfach, dem Nolan Bushnell, und er nimmt sich diese Idee und er versucht, die jetzt weiterzuentwickeln. Clean Sweep war übrigens ein sehr erfolgreiches Spiel. 1974 war es in der Top 10 der meistverkauften Arcade Games in den USA. Und Nolan Bushnell, der überlegt jetzt, wie kann man das Spiel halt weiterentwickeln. Und im Rahmen von seinem Designprozess, da verschwinden die ganzen Punkte, die man abräumen kann. Stattdessen gibt's am oberen Bereich des Bildschirms Klötze. Und das grobe Spielprinzip, das bleibt aber gleich. Also man hat unten dieses Paddle, man hat einen Ball, den man damit halt ablenken kann. Der Ball, der reflektiert links, rechts, oben. Und wenn man eben den Ball mit dem Paddle nicht erwischt und der Ball nach unten durchfällt, dann verliert man ein Leben. Und Bushnell glaubt an das Konzept und er glaubt daran, dass das the next big thing ist. Und jetzt muss das nur noch umgesetzt werden, weil der Bushnell ist ja kein Entwickler und kein Techniker in seiner Rolle bei Atari, sondern er ist eher so der Designer. Und jetzt gibt's verschiedene Aussagen, wie es hier weiterging. Aber es gibt eine Legende und die finde ich ganz spannend. Und die Legende sagt, neue Ideen bei Atari, die wurden immer an so eine Art schwarzes Brett dran geheftet. Und die ganzen Ingenieurinnen und Ingenieure, die konnten sich dann solche Ideen nehmen und umsetzen, wenn sie Lust drauf hatten. Bei Breakout gab's aber anscheinend kein sehr großes Interesse und dieser Zettel, der verblieb einige Zeit an diesem schwarzen Brett. Aber Bushnell, der möchte, dass es umgesetzt wird, und er kennt Steve Wozniak und er kennt die Pong-Variante von Steve Wozniak und er weiß, dass Steve Jobs und Steve Wozniak befreundet sind. Und so stellt er Jobs die Idee zu Breakout vor und er macht ihm ein Angebot. Und was dieses Angebot angeht, auch da gibt's viele unterschiedliche Varianten und es gibt viele Legenden, aber der Kern ist überall der gleiche. Das Angebot sieht so aus, dass wenn Jobs es schafft, einen Prototypen zu entwickeln, dann bekommt er $700 dafür und es gibt noch einen Bonus. Und zwar gibt es einen Bonus für das Einsparen von solchen ICs. Denn weniger ICs bedeutet weniger Kosten für Atari. Und ja, wie der Bonus ganz genau aussieht, ist heute nicht mehr wirklich klar. Manche Geschichten sagen, dass es pro eingespartem IC einen gewissen Betrag gab. Andere Geschichten sagen, dass es einen Bonus gab beim Unterschreiten von so einer generellen Grenze von ICs. Aber was relativ sicher ist, ist, am Ende soll es $5,000 geben, wenn irgendeine Grenze erreicht wird, wenn irgend so ein Ziel mit der Menge der ICs erreicht wird. Und es ist auch ziemlich klar, dass das am Schluss bezahlt wurde. Jobs findet es sehr verlockend, das ganze Angebot, und er sagt zu. Außerdem sagt er, dass er den Prototypen in nur 4 Tagen entwickeln wird. Was total irre ist, denn normal dauern solche Entwicklungen Wochen und Monate. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, Alan Alcorn hatte damals 3 Monate für das Hardware-Design von Pong gebraucht. Aber Alan Alcorn war halt Alan Alcorn und er war nicht Steve Wozniak, denn Jobs denkt natürlich schon dran, dass sein Kumpel Steve Wozniak ihm dabei hilft. Aber es stellt sich vielleicht trotzdem die Frage, warum Steve Jobs auf einmal mit diesen 4 Tagen als zeitliche Frist um die Ecke kommt. Der Grund dafür ist einfach, Jobs hat einem anderen Freund bereits zugesagt, ihm bei der Apfelernte zu helfen und die beginnt in 4 Tagen.
Ist auch absolut naheliegend, oder? Also, dass man sich um einen Hardware-Job kümmert und ein Spiel zu entwickeln und dann kurz darauf bei der Apfelernte hilft.
Ja, Steve Jobs ist zu der Zeit immer noch so ein kleines bisschen in dieser Hippie-Phase, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch so eine Art Apfelkommune, wo er da hilft. Und ja, das waren halt auch die Zeiten.
Ich habe vor ein paar Jahren nach dem Tod von Steve Jobs, habe ich die Biografie von ihm als Hörbuch gehört. Und der hatte, glaube ich, sehr viele Phasen. Wie du sagtest, der war kein einfacher Typ, der war sozial ein bisschen schwierig. Ja, der hatte sehr viele Interessen, sehr viele Hobbys und ist immer mal in seiner Meinung hin und her geschwankt. Deswegen, also wenn man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, passt das eigentlich ganz gut zu ihm.
Ja, das glaube ich auch. Also Jobs geht zu seinem Kumpel Wozniak und erklärt ihm, was er vorhat. Und der Wozniak, der sagt zu. Denn Wozniak hat auf jeden Fall Bock auf so eine Herausforderung und ja, das ist einfach so genauso sein Ding. Wozniak arbeitet daraufhin weiterhin tagsüber bei HP. Und nach der Arbeit geht er dann zu Atari und arbeitet dort gemeinsam mit Jobs an Breakout. Und er schafft es tatsächlich. Nach nur 4 Tagen ist ein Prototyp von Breakout fertig und der funktioniert. Wozniak erinnert sich daran, dass sein erstes Design nur 42 ICs hatte und er schreibt dann weiter in so einem Bericht, nach den durchgemachten Nächten ist er aber dann mental zu erledigt, um das auch umzusetzen und darum hat die finale Version vom Prototypen 44 ICs. Und nach allem, was man so weiß, muss diese Entwicklung mega spannend gewesen sein. Denn es gab beispielsweise keine Design-Dokumente von Nolan Bushnell. Es gab nur die mündliche Überlieferung von Jobs. Und der Wozniak, der arbeitet dann nachts immer an dem Hardware-Design und er diktiert dann Jobs Anweisungen. Und Jobs, der hat so ein Steckbrett vor sich, wie man es jetzt vielleicht aus dem Experimentierkasten kennt. Er hat die ganzen Bauteile und der Jobs, der steckt das dann alles zusammen, verbindet die ganzen ICs dann mit so kleinen Kabeln und macht quasi, was der Wozniak ihm diktiert. Und am Schluss funktioniert es halt einfach. Und das ist cool. Und bei Atari ist man begeistert, weil dieser Prototyp jetzt so wenige ICs hat. Und aus diesem Grund bekommt Jobs den versprochenen Bonus. Und das ist leider keine Legende, das wurde bestätigt. Der Jobs, der teilt diesen Bonus nicht mit Wozniak. Und der Wozniak, der erfährt auch gar nicht, dass es diesen Bonus überhaupt gab. Der erfährt es erst viele Jahre später. Wozniak bekommt nur die Hälfte der $700, denn das hatten die am Anfang ausgemacht, dass sie sich das Geld teilen. Und der Jobs hat am Anfang auch gesagt, ja, es gibt $700, wenn wir es schaffen. Und diesen Bonus, den hat er halt ein bisschen verschwiegen. Der Jobs, der fliegt dann nach diesen 4 Tagen nach Oregon und hilft seinem Bekannten bei der Apfelernte. Und bei dieser Apfelernte wird Jobs übrigens auch zum Namen für das Unternehmen inspiriert, das er später zusammen mit Wozniak gründet. Den Bonus von $5,000, den investiert Jobs ins Unternehmen. Und diese Apfelplantage, das ist auch noch so ein schöner kleiner Effekt am Rand, die gehörte damals Robert Friedland. Und der wird später als Minenbesitzer Milliardär. Also das ist ganz interessant, denn Wozniak, der startet ja auch ganz groß durch, dann am Anfang mit Apple und mit anderen Projekten. Jobs wird ebenfalls zum Milliardär als Chef von Apple und von noch ein paar anderen Firmen. Und da hatten die hier auch schon so eine Connection. Atari hat jetzt das Design und den Prototypen von Wozniak und eigentlich könnten sie in die Fertigung gehen, aber das wird nichts. Denn man stellt fest, dass dieses Design, dieses Hardware-Design so hochkomplex ist, dass es unmöglich ist, das in der praktikablen Massenproduktion umzusetzen. Denn da ist alles so nicht nachvollziehbar, dass die ganzen Ingenieure bei Atari das einfach nicht verstehen. Und man sagt dann halt, naja, wir könnten versuchen, das irgendwie 1:1 zu kopieren, aber Reparaturen oder Fehlersuche wäre dann halt fast nicht möglich. Und Wozniak hat hier auch genau das gemacht, was ich am Anfang schon mal erzählt habe. Viele von diesen ICs werden mehrfach verwendet, je nach dem Zustand des Spiels. Also jetzt nicht mit so einem Timer, sondern beispielsweise, wenn mein Paddle jetzt den Ball trifft, dann haben halt manche ICs eine andere Funktion, wie wenn jetzt mein Ball vielleicht irgendwie so einen Stein trifft oder es irgendwie eine Wand trifft. Je nachdem, welcher Zustand im Spiel gerade herrscht, haben halt die Bauteile unterschiedliche Funktionen. Und das ist so komplex, dass man sich bei Atari dafür entscheidet, ja, wir machen nochmal alles frisch. Wir machen Tabula Rasa, wir entwickeln ein neues Design. Und ich habe gelesen, die Ingenieure bei Atari, die brauchten 8 Monate, um das finale Breakout-Design zu entwickeln. Und das finale Design von Breakout hat jetzt 100 ICs. Breakout als Arcade-Version erscheint dann am 13. Mai 1976 in den USA und im gleichen Jahr auch noch in Japan und in Europa. Und insgesamt verkauft Atari 11.000 Geräte. Und in den Jahren 76, 77 und 78, da gehört Breakout jeweils zu den Top 5 Arcade-Automaten von Atari. Aber Christian, jetzt habe ich viel erzählt über ICs, über Elektronik und über die beiden Steves. Wie spielt sich denn eigentlich Breakout? Denn wahrscheinlich kennen alle, die hier zuhören, Breakout. Aber vielleicht ist es bei manchen Leuten schon genauso lange her wie bei mir. Und deswegen fände ich es ganz nett, wenn wir hier mal die Erinnerungen ein bisschen auffrischen könnten.
Ja klar, können wir auf jeden Fall machen. Ich bin mit meinem Gedanken gerade immer noch bei der Apfelplantage, weil, also wenn du mal Hilfe bei deiner Apfelplantage brauchst, sagst du auf jeden Fall Bescheid, dann helfe ich dir, weil so wie sich das gerade anhört, wird man danach auf jeden Fall Milliardär. Deswegen bin ich da jederzeit bereit zu helfen.
Ja, kleiner Funfact an der Stelle. Ich hatte ja fast mal eine Apfelplantage. Also, naja, Plantage ist ein großes Wort. Aber meine Eltern, die hatten noch so ein kleines Grundstück und da waren Apfelbäume drauf. Und jedes Jahr zur Apfelzeit war ich da auch bei der Apfelernte. Also es war jetzt, ja, waren es nicht so viele Bäume, ich glaube 5 oder 6. Und die Menge an Äpfeln, die war auch sehr überschaubar. Aber ich habe da nie so die große Inspiration bekommen, die mich zu Größerem beflügelt hätte. Also bis jetzt zumindest.
Sehr, sehr schön. Was mich gerade noch beflügelt hat, das muss ich dir kurz erzählen. Und zwar, als du erwähnt hast, dass der Steve Wozniak seine ganzen Zeichnungen auf Papier gemacht hat. Also der hat im Prinzip Computer entwickelt ohne Bauteile. Das hat mich so ein bisschen auch 20 Jahre zurückversetzt. Und ich hab vor 20 Jahren mal eine Ausbildung in der IT gemacht.
Ja.
Und da saß ich in der Schule und dann sollte eine Arbeit geschrieben werden, auch über diesen ganzen Bereich. Also es sollte Computertechnik beschrieben werden, aber in einem Praxisbeispiel. Es sollte ein Netzwerk aufgebaut werden und es sollte ein kleines Programm in Form von Computercode geschrieben werden, alles am Computer. Und dann kam ich morgens in diese Schule rein, hatte mich auf diese Arbeit vorbereitet und anstatt an einem Computer oder mit richtigen Bauteilen kam der Lehrer und sagte, hier habt ihr ein Blatt Papier und wir machen das jetzt heute alles schriftlich. Das heißt, ihr zeichnet jetzt die Computerbauteile auf und wie ihr die theoretisch zusammenstecken würdet. Danach nehmt ihr diese Bauteile und macht daraus auf dem Blatt Papier ein technisches Netzwerk draus. Schreibt bitte schön dazu, wie das Ganze aussieht. Und danach programmiert ihr auf dem Blatt Papier noch ein schönes Programm, was dann etwas ausführt auf diesem Computer, den ihr vorher zusammengebaut habt. Und alle saßen da und waren total perplex und keiner wusste so richtig, wie das gehen soll, weil alle hatten sich ja auf ein Praxisbeispiel vorbereitet, aber nicht einen Computer in der Theorie auf einem Blatt Papier zu zeichnen, zu bauen und so weiter. Ja, und es war ihm so ein bisschen unangenehm, aber er sagte dann, ja, es gibt leider keine andere Möglichkeit, der Termin kann nicht verschoben werden. Und letzte Nacht wurde in der Schule eingebrochen und alle Computer wurden geklaut. Da habe ich gesagt, das war auch das erste, einzige und letzte Mal, dass ich einen kompletten Computer, ein Netzwerk und ein Programm auf einem Blatt Papier designt habe. Und ich kann mich bis heute noch daran erinnern, wie komisch das war, kompletten Programmcode oder ein komplettes Computerprogramm auf einem Blatt Papier nach und nach runterzuschreiben.
Ja, das
aber es wurde dann sehr milde bewertet und deswegen hatten wir auf jeden Fall viel Spaß.
Also das heißt, du hast so diese Wozniak-Experience, die hast du eigentlich selbst erlebt.
Ja, deswegen hat mich das gerade voll dran zurückerinnert und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie diese Situation war. Und ja, es ist auch aufgrund von mangelnder Hardware einfach passiert.
Ja, aber ich glaube, so ganz verkehrt ist es gar nicht, sich da auch mit der Theorie zu beschäftigen. Ich meine, jetzt einen kompletten Computer nur auf dem Papier zu entwerfen, ohne da während der Entwicklung so Prototypen zu bauen, das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung. Aber wenn die Motivation groß genug ist, so wie es bei Wozniak definitiv der Fall war, dann ist das sicherlich eine interessante theoretische Übung, die man machen kann. Mann, ich habe jetzt voll Lust, auch mal wieder was mit Elektronik zu machen.
Ja. Ach, du erzählst ja immer mal wieder davon und jetzt, wo ich das wieder gehört habe, so Lust habe ich auch immer mal und habe mir auch mal so kleine Platinen hier besorgt und ich habe auch einen Lötkolben hier und habe immer mal wieder Lust, aber manchmal scheitert es dann an der wirklichen Umsetzung und ja, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, kommen wir so ein bisschen zum Gameplay. Ja, das Gameplay von Breakout. Wie würde ich das umschreiben? Es ist gleichermaßen einfach, aber auch genial. Wie bei diesen ganzen alten Spielen. Die sind im Prinzip sehr, sehr einfach. Aber wenn man genauer hinschaut, auch ein bisschen komplex. Es ist so der Punkt, ich habe mir Gedanken gemacht, eigentlich zu viel erzählen darüber will ich gar nicht. Ich will gar nicht zu tief da reingehen. Aber ja, so ganz an der Oberfläche kratzen kann man ja auch nicht, weil da passiert ja schon noch mehr, als man denkt.
Ja.
Also, grob geht's darum. Jeder kennt das Spiel wahrscheinlich, du hast es doch schon erwähnt. Es geht darum, man steuert einen kleinen Schläger, den man Paddle nennt, am unteren Bildschirmrand entlang. Mit einem horizontalen Drehknopf, indem man den Knopf nach rechts und links dreht, der Schläger bewegt sich. In späteren Versionen geht es auch mit einer Maus, mit dem Joystick, mit der Tastatur und so weiter. Also wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Arcade-Version, aber auch dort ja, machen wir immer mal wieder Sprünge zu späteren Versionen. Man würde jetzt denken, mit diesem Drehknopf, der ist nicht besonders gut, aber aus heutiger Sicht ist der alt. Der erlaubte aber damals eine sehr, sehr präzise Kontrolle, weil wenn man den Knopf gedreht hat, hat sich der Paddle bewegt und sobald man den Knopf losgelassen hat, ist das Paddle auch stehen geblieben. Ich habe das Spiel auch mal probiert und habe das mit einem Joypad gespielt, mit einem Joystick, auch mit der Tastatur. Und lustigerweise, je nachdem, wie man es spielt, ist es ein bisschen präziser oder weniger präzise. Und diese Drehlogik war schon sehr, sehr gut und genau. Ja, was ist das Ziel des Spiels? Man muss einen Ball gegen eine Mauer oder eine Mauer von Ziegeln, die werden Pricks genannt, spielen und den Ball mit dem Paddle an den oberen Bildschirmrand schlagen, um diese Ziegel zu zerstören. Der Ball, der bewegt sich immer in geraden Linien, das heißt, der fliegt keine Kurven, der macht keine komischen Formen, sondern der fliegt immer gerade, prallt an der Wand oder am Schläger ab und dann zerstört er diese Ziegel, indem er mit denen in Kontakt kommt. Der kann, wenn er hochfliegt, den Ziegel treffen, der geht kaputt, der kann aber auch mehrere Ziegel oben treffen, also wenn er so rechts, links dagegen kommt, gehen mehrere Ziegel gleichzeitig kaputt. Und weiteres Ziel ist, wenn man alle Ziegel zerstört hat, kommt man ein Level weiter. Und bei dem damaligen Arcade-Automat beginnt das Spiel sozusagen von vorne. Das ist so ein klassisches Hin und Her, wie bei Pong auch. Also bei Pong ging der Ball ja von rechts nach links. Im alten Breakout geht der Ball von unten nach oben. Könnte man fast sagen, hey, ist ja nur so eine Richtungsänderung. Aber es hat natürlich einen gewissen Sinn, warum das Ganze passiert. Also die Ziegel sind in einer bestimmten Formation angeordnet und diese Formation befindet sich ganz oben am Bildschirmrand. Das heißt, jeder Ziegel, der getroffen wird, verschwindet und man bekommt Punkte dafür. In der originalen Breakout-Version gibt es keinerlei spezielle Ziegel, das heißt, die irgendwelche Effekte auslösen, die unzerstörbar sind. Jeder Ziegel wird mit einem einzigen Treffer einfach nur entfernt. Und wann endet das Spiel? Das Spiel endet nur, wenn man stirbt oder den Ball verliert oder ein Leben verliert, weil man den Ball nicht mehr mit dem Schläger auffangen konnte. Mhm. Und das passiert, wenn man eine begrenzte Anzahl von Leben verliert. In der Arcade-Version gab es zwei Möglichkeiten. Und zwar Standard waren 3 Leben. Man konnte aber im Inneren des Arcade-Automats mit so einem sogenannten Dip-Switcher konnte man auf 5 Leben umschalten. Wolfgang, du kennst wahrscheinlich diese Bauteile noch ein bisschen besser als ich, aber da war so eine kleine Platine und das waren so kleine Switcher, das sind so kleine Mini-Hebel.
Ja.
Und diese Hebel hatten verschiedene Effekte auf das ganze Spiel. Und dort war halt ein kleiner Hebel, da stand 3 und 5 dran und den konnte man umstellen und dann hatte man von Anfang an im Spiel 3 Leben oder 5 Leben.
Ja, die Schalter, solche Dips gab es damals auch, wenn man noch einen alten Computer zu Hause hat oder vielleicht einen alten 286er, 386er, 486er, da gab es oftmals auch solche kleinen Schalter auf der Platine, auf dem Motherboard, wo man irgendwas umstellen konnte, beispielsweise konnte man den Takt einstellen oder so. Ich glaube, die hießen damals auch Mäuseklavier.
So, stimmt, ist auf jeden Fall ein schöner Name dafür.
Ja, diese kleinen Schalter.
Genau, und wenn man halt diese 3 Leben oder die 5 Leben verloren hat, ist das Spiel vorbei und ja, man muss neu anfangen, beziehungsweise beim Arcade-Automaten damals einfach neu Geld einschmeißen, um ein neues Spiel zu starten.
Aber warum soll man da auf 5 Leben umschalten als Betreiber von der Arcade? Da verdient man ja viel weniger Geld. Also für mich als Betreiber sind doch 3 Leben viel besser, da müssen die Leute mehr Münzen einwerfen.
Das stimmt, ja. Ich weiß auch nicht, warum es damals entwickelt wurde. Also ich habe den Hintergrund nicht gefunden. Vielleicht nur für die Leute, die später einen zu Hause hatten.
Ja.
Oder es war halt einfach so ein kleines Gimmick von den Entwicklern, die gesagt haben so, hey, wir lassen denen das offen. Vielleicht gibt's noch einen VIP-Bereich, wo die Leute 5 Leben haben und noch länger spielen können. Ja, wer weiß. Ja, aber das war so der grobe Überblick. Aber gehen wir noch ein bisschen näher ins Detail rein. Und zwar, eine Besonderheit von dem damaligen Arcade-Automaten war, dass das Spielfeld im Hochformat war. Und ich glaube, das hattest du mir als erster damals erzählt, dass damals wurden in den Arcade-Automaten noch keine richtigen Spielmonitore eingebaut, sondern es waren einfach TV-Geräte,
ja,
die dann einfach gedreht wurden und wurden dann in diesen Arcade-Automaten reingelegt.
Ja, also TV-Geräte beziehungsweise halt so CRT-Röhrenmonitore, also weil was anderes hatten wir technologisch damals noch nicht. Und es ist bei vielen Automaten so, dass diese Monitore auch gern mal hochkant verbaut wurden, um hier ja was Besonderes irgendwie zu bieten. Ich glaube, das war auch immer so ein Ding, was halt ein Arcade ganz stark von so einer Heimkonsole unterschieden hat. Weil zu Hause hast du deinen Fernseher, an dem die Konsole angesteckt war, ja nicht auf die Seite gedreht, sondern du hattest zu Hause halt immer so das eher breitere Bildformat.
Genau, das war ja damals das, glaube klassische 4:3 Format.
Ja.
Und wenn der Bildschirm halt gedreht wurde, war es dann 3:4. Das heißt, war in der Höhe ein bisschen besser. Und für das Spiel Breakout hat sich das besser geeignet, weil dann natürlich nach oben hin viel mehr Platz war, um dass der Ball ein bisschen länger fliegen konnte.
Ja.
Ja, und die haben dann in dem Spiel noch ein bisschen mehr eingebaut. Das heißt, der Aufbau von dem Spiel war ganz oben in der linken Ecke stand eine Zahl. Das war die Anzahl der aktuellen Spieler, entweder 1 oder 2. Und darunter war noch eine dreistellige Zahl und die hat die bereits getroffenen Ziegel angezeigt für den Spieler Nummer 1. In der rechten Ecke oben war eine weitere einstellige Zahl. Die hat die Nummer des aktuellen Balls angezeigt, also dann 1, 2 oder 3, beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5. Und darunter war wieder eine dreistellige Zahl, die den Punktestand von Spieler 2 angezeigt hat. Direkt unterhalb dieser Zahlen hat es dann angefangen mit den Ziegeln. Und die waren angeordnet immer in der gleichen Logik. Das waren 8 Reihen und 14 Ziegel pro Reihe. Das war relativ eng angeordnet. Also das sah fast aus wie so ein großer Block, aber da waren natürlich so ja kleine Abtrennungen dazwischen. Und ganz am Anfang war das Spielfeld in der Monochrom-Variante. Das heißt, die Ziegel waren alle weiß, der Bildschirm war schwarz. Es sah alles so ein bisschen eintönig aus. Es gab aber eine sogenannte Color-Variante. Und da waren dann die oberen 2 Reihen waren rot, darunter die 2 waren orange, 2 Reihen waren gelb und die untersten waren grün. Und das sollte einfach das Spiel attraktiver machen für den Spieler, um so eine gewisse Logik reinzubringen. Und der Clou daran war, dass die Farben auf dem Monochrom-Display natürlich gar nicht dargestellt werden konnten. Und deswegen wurden die durch spezielle Kunststofffolien, die dann extra aufgeklebt wurden, so dargestellt, als wenn sie bunt waren. Und wenn man genau hinschaute, konnte man sogar sehen, dass der Ball sich natürlich durch diese aufgeklebten Folien an diesen Stellen auch farblich etwas veränderte. Obwohl der meistens so schnell war, dass man das nicht gesehen hat. Aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut und da sah man schon, wie diese Veränderung durch diese Folien möglich war.
Ja, das war eine spannende Sache. Bei den Folien war es auch so, das war nicht eine große Folie, die man da draufgeklebt hat, sondern das waren so Folienstreifen, die da einzeln draufgeklebt wurden. Also war vielleicht günstiger in der Produktion oder so, oder vielleicht war es damals auch nicht möglich, so mehrfarbige Folien herzustellen, so wie was natürlich heute kein Problem ist. Aber damals waren das halt so einzelne Streifen, die man da draufgeklebt hatte.
Ja, wahrscheinlich gab es dann damals den Job des Folienaufklebers für Arcade Games.
Ja, vielleicht. Was ich schön finde, ist, damals war es halt nicht möglich, Spiele vornherein farbig zu gestalten. Also es gab zwar in den 70ern schon farbige Monitore oder TV-Geräte, aber mit so einer Elektronikschaltung jetzt auch noch mit Farben hier zu arbeiten, das wäre halt ein Overkill gewesen. Also auch wenn das theoretisch möglich gewesen wäre, hättest du dann halt noch mehr Komplexität gehabt, hättest du dann halt noch mehr ICs verbraucht und das wollte man halt vermeiden. Und dann auf die Idee zu kommen, hey, wir kleben hier eine farbige Folie drauf und haben dadurch einfach den gleichen Effekt, finde ich total cool.
Ja, das war dann so das obere Viertel von dem Spiel. Dann ging es in die Mitte, das war der leichteste Bereich. Das war nämlich einfach komplett freier Raum, in dem der Ball fliegen konnte. Und dann im ganz unteren Bereich dieses Bildschirms, da habe ich eine schöne Übersetzung gelesen, und zwar war das Schlägerviertel. Ja, das ist kein Bereich am Frankfurter Hauptbahnhof, sondern einfach der Bereich, in dem sich das Paddle nach links und rechts bewegt. Und im Verhältnis zur Gesamtbreite des Monitors war das Paddle relativ schmal. Und es konnte zu beiden Rändern gesteuert werden und halt mit diesem Drehknopf sozusagen in Richtung, um den Ball zu treffen. Und wenn man sich das aber mal anschaut, hört sich das leicht an, diesen Ball zu treffen. Aber dieses Paddle ist wirklich ganz klein. Und wenn der Ball ein bisschen schneller wird, ja, gar nicht so leicht, den jedes Mal zu erwischen. Dann haben wir noch so ein bisschen die Begrenzung. Also unten ist keine Begrenzung. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wenn der Ball runterfällt und man mit dem Paddel nicht trifft, ist der Ball weg. Man verliert ein Leben, die Nerven sind ruiniert und man kommt nicht weiter. Aber man kann gegen die Seiten und gegen die Decke spielen. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich. Ich habe es mir vorgestellt wie beim Billard. Man kann mit bestimmten ausgefeilten Mathekenntnissen, sowas wie Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, kann man den Ball an die rechte Wand spielen, an die Decke, gegen einen Ziegel und wieder zurück und kann damit versuchen, so das Spiel ein bisschen zu dominieren oder eine Strategie zu entwickeln. Aber das wird relativ schnell schwieriger. Da kommen wir noch jetzt zu. Und zwar, es gab noch 2 wichtige Punkte aus meiner Sicht. Einmal den Schwierigkeitsgrad. In dem Arcade-Game gab es keine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu verändern. Also bei den heutigen Spielen kennt man das, kann man einstellen, hey, ich bin Anfänger oder ich bin Fortgeschrittener oder Experte oder man macht leicht, mittel, schwer. Damals gab es nur einen festen Schwierigkeitsgrad. Und der Ball wurde schneller, je mehr Ziegel getroffen wurden. Und wenn man ein Leben verloren hat oder der Ball am Paddle vorbei ist, startet man wieder neu diesen Versuch und der Ball startet auch wieder langsamer. Und dieser Schwierigkeitsgrad sozusagen pro getroffenem Ziegel, dass es schneller wird, das erhöht sich relativ schnell. Hast du das auch mal gesehen, Wolfgang?
Ja, also ich habe das alte Breakout mal im Emulator gespielt und muss sagen, ich bin da auch gar nicht weit gekommen. Also mich hat die Steuerung komplett überfordert. Ich habe dann jetzt mal noch ein paar modernere Breakout-Varianten gespielt, die man so bequem im Touchpad spielen konnte. Und die fand ich gut, die haben auch Spaß gemacht. Aber das Original-Breakout, das fand ich schon ganz am Anfang ziemlich herausfordernd.
Ja, das ist der Grund, warum du damals stundenlang in der Arcade-Halle verbringen musstest, um das zu meistern.
Ja, oder halt auch viele, viele Stunden am Atari 2600.
Das kommt noch dazu, ja. Ja, als letztes habe ich noch die Punktzahl. Und zwar, ich habe ja erwähnt, dass oben die Punkte hochgezählt wurden. Und da gab es verschiedene Punktezählungen. Für die ersten zwei Reihen gab es einen Punkt, die zwei Reihen darüber drei Punkte, die fünfte und sechste Reihe fünf Punkte und die ganz obere Reihe dann sieben Punkte. So konnte man die Punktzahl ein bisschen schneller erhöhen, wenn man zum Beispiel erst eine Seite abgeräumt hat und dann sich auf die andere Seite konzentriert hat, je nachdem, wie weit man gekommen ist. Also ich habe auch Emulatoren gespielt und ich habe es nie geschafft, alles komplett abzuräumen, weil es einfach relativ schnell wurde und habe es dann auch erst in späteren Varianten geschafft. Was ich noch sehr schön fand, war eine Sache, die sich Schlägerkontrolle nennt. Nein, auch hier sind wir nicht irgendwie bei der Polizei im Bahnhofsviertel oder irgendwelchen Türstehern, sondern die Schlägerkontrolle ist eine Technik, die, wie kann ich das beschreiben, die den Schläger oder den Paddle in verschiedene Abteilungen aufteilt. Das heißt, je nachdem, wo man mit dem Paddle den Ball trifft, bewegt er sich in eine andere Richtung weiter.
Ja.
Ich habe da eine Grafik gefunden, die zeigt, das Paddle von der Arcade-Version damals war in vier Teile geteilt. Und wenn man jetzt den Ball zum Beispiel mit der ganz linken Seite getroffen hat, ist er in einem relativ steilen Winkel nach links abgeprallt. Trifft man ihn ganz rechts, nach rechts und trifft man ihn mehr in der Mitte, geht er auch nach oben, aber in einem nicht so steilen Winkel, sondern eher ein bisschen flacher. Ja. Und so konnte man halt so eine Strategie entwickeln, um den Ball in einem gewissen Winkel abprallen zu lassen und ihn damit besser wieder zu steuern.
Ja, und ich meine, das war natürlich dann auch spannend, dann das Paddle so zu steuern, dass quasi die richtige Zone vom Paddle jeweils an der richtigen Stelle war, um damit dann diesen Ball entsprechend zu beeinflussen, damit man halt jetzt noch die verbleibenden Ziegel irgendwie abgeräumt hat.
Genau, das ist ja auch so ein Spielkonzept, was sich dann später nicht verändert hat.
Ja.
Und zum Thema später, lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen einblicken, wie es dann bei Breakout weiterging. Weil da gab es ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ein paar Fortsetzungen und wie das ganze Genre so ein bisschen weiterging. Also angefangen hat es 1976 mit dem Original Arcade, mit der Number One. Wie du erzählt hast, die wurde komplett elektronisch zusammengesteckt.
Ja.
Als zweite Version, zumindest aus meiner Sicht, was für mich die erste Version war, ist das Breakout für den Atari 2600. Die kam 1978 raus und war im Vergleich zur Arcade-Version die erste Software-Version. Was hat die von der Original- oder Hardware-Version unterschieden? Einmal war das Spielfeld um 90 Grad gedreht. Das heißt, wir hatten keine Hochkant-Variante, sondern wir hatten halt einen Querbildschirm, weil es war ja ein Heimgerät. Und es wurde zu Hause an den Fernseher angeschlossen oder damals an den Bildschirm. Und der Bildschirm, der wurde ja nicht auf den Kopf gestellt, sondern stand wie beim normalen Fernsehen auch wahrscheinlich im Regal.
Ja.
Dann gab es nicht acht Reihen an Ziegeln, sondern man hatte ja ein bisschen weniger Platz in der Höhe. Deswegen gab es nur sechs Reihen. Auch interessant, die Ziegel waren optisch nicht voneinander getrennt. Also vorher in der Arcade-Version hat man wirklich einzelne Ziegel erkannt. Aber in der Atari 2600-Version sah es eher aus wie so ein Streifen. Also ich habe hier so ein Screenshot vor mir, das sieht aus wie ein Regenbogen. Oben ist blau, dann orange, dann gelb, grün, lila. Und das sieht aus, als wenn es zusammenhängende Linien wären. Und erst wenn man den Ball dagegen schießt, dann merkt man, das sind einzelne Ziegel und da brechen dann so kleine Stücke raus. Und was wahrscheinlich den Entwicklern aufgefallen war, hey, bei der Arcade-Version, das war schon ganz schön schwer, weil das Paddle so klein war, dass ich den Ball manchmal einfach nicht treffen konnte. Deswegen haben sie das Paddle netterweise ein bisschen breiter gemacht. Liegt aber auch daran, dass der Weg durch den gekippten Bildschirm von den Ziegeln zum Paddle ein bisschen kürzer war und man einfach schneller agieren musste.
Ja, sonst wäre es, glaube ich, zu schwierig geworden, weil ich meine, ich habe auch die Atari 2600 Variante als erstes gespielt und ich glaube, ich habe da super viel Zeit reingesteckt. Aber wenn das Spiel halt so bockschwer ist, dass du halt keine Chance hast, dann hast du halt selbst als Kind in den 80ern irgendwann keine Lust mehr.
Genau, so ging es mir damals auch. Aber ja, es hat halt so ein bisschen auch aufgefordert, mehr zu spielen und zu üben. Aber es war halt schon echt schwer. Also ich habe das auch im Emulator, die 2600er Version, ein paar Mal angespielt und habe halt auch gemerkt, wow, die wird relativ schnell sehr, sehr schwer. Ja, wie ging es dann in der Geschichte weiter? Das nächste, was mir dann so über den Weg gelaufen ist, Super Breakout. Super Breakout wurde 1978 auch von Atari auf den Markt gebracht. Das wurde von Ed Rodberg entwickelt und sollte an dem Erfolg von Breakout einfach anknüpfen. Sie haben gesagt, hey, Breakout war ein großer Erfolg im Arcade-Bereich. Das muss drei Jahre später weitergehen. Und sie haben es auch als Arcade-Version rausgebracht, auch mit einem Schwarz-Weiß-Monitor, auch wieder mit den Farbfolien. Und es wurde ein riesengroßer Erfolg in Japan und in den USA. Allerdings, der große Unterschied zwischen Breakout und Super Breakout ist, dass es hier schon eine richtige CPU gab. Also sozusagen die Technologie ist weg von den reinen ICs, sondern hin zu einer Mikroprozessor-Technologie. Da habe ich gesehen, die haben die MOS-Technologie mit einem 6502er CPU verwendet. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, welche CPUs das genau sind und wie sie da vorgegangen sind, aber auf jeden Fall war das eine der ersten Generationen, die für sowas gut genutzt werden konnte.
Ja, das war einer von den ersten 8-Bit-Mikroprozessoren, die es damals auf dem Markt gab. Den hat man beispielsweise auch eingebaut beim Apple I, beim Apple II, beim BBC Micro. Ich glaube, beim VC20 war der auch drin. Ja, das war halt zu der Zeit so eine ganz, ganz bekannte CPU, die einfach in viele Systeme reinkam.
Genau. Und was der Ed Rodberg damals noch entwickelt hat, es sollte ja wirklich eine Weiterentwicklung sein. Also nicht nur ein Klon, sondern halt auch eine Verbesserung. Und da hat er sich damals überlegt, hey, wir nehmen das gleiche Spielprinzip, hat ja funktioniert, aber wir nehmen neue Game-Modi rein. Also hat er 3 Game-Modi entwickelt. Der erste Game-Modi heißt Double. Und bei Double hat der Spieler die Kontrolle über 2 Paddles gleichzeitig. Und der eine ist über dem anderen drüber. Und es kann auch mit 2 Bällen gleichzeitig gespielt werden. Das sieht ziemlich wild aus. Also in so einem Beispiel, was ich gesehen habe, ist ein Paddle ist weiß, eins ist blau. Die laufen übereinander parallel, dann kommen 2 Bälle. Und das ist ein ziemlich wildes Spiel, besonders wenn das schneller wird. Aber wenn man es gut drauf hat, kann man natürlich viel mehr Ziegeln gleichzeitig abschießen. Das zweite, der zweite Modi ist Cavity. Cavity ist übersetzt der Hohlraum und hat ebenfalls 2 Paddel, aber zunächst nur eine Kugel. Und 2 weitere Kugeln befinden sich in sogenannten Hohlräumen oder Taschen, die oben in den Ziegeln versteckt sind und die können befreit werden. Das heißt, man muss jetzt zum Beispiel unten 4 Reihen Ziegel abräumen und dann wird ein neuer Ball befreit und dann kann man mit 2 Spielen weiterspielen. Und der dritte Modus nennt sich Progressive. Und bei Progressive wird die ganze Wand schrittweise nach unten bewegt. Das heißt, die kommt so auf einen zu, so ein bisschen ähnlich, wie wir es bei Space Invaders hatten. Ja. Dass die halt auf dich zukommen, so Schritt für Schritt. Und die Geschwindigkeit der Wand, die nach unten kommt, nimmt auch zu, je länger der Ball im Spiel ist. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, wie viele Ziegel man getroffen hat, sondern es geht so, da läuft so ein Timer im Hintergrund, der einfach sagt, es geht immer schneller runter. Und dadurch, dass das aber immer schneller wird und man auch die Möglichkeit hat, mehr Punkte zu erreichen, ist das der einzige Modus, der es einem möglich gemacht hat, die Punkteanzeige an das oberste Limit zu bringen. Und zwar bei 10.000 war die Obergrenze und dann hat der Punktestand einfach wieder bei 0 angefangen zu zählen. Ob das jetzt beabsichtigt war oder ob das so ein typischer Glitch von damals war, kann ich gar nicht sagen.
Ja, ich würde fast auf Letzteres tippen. Also ich glaube, bei vielen so Spielen hat man sich gar nicht die Gedanken gemacht, was passiert denn, wenn jemand so gut ist, dass man eben so weit kommt. Bei den anderen zwei Spielmodi, also bei Double und bei Cavity, da war es aber auch so, wenn mehrere Bälle im Spiel waren, dann hast du, solange mehrere Bälle im Spiel waren, auch mehr Punkte bekommen. Also bei Double hast du halt, solange beide Bälle im Spiel waren, immer doppelt so viele Punkte bekommen. Und bei Cavity war es, glaube ich, auch so, wenn alle drei Bälle im Spiel waren, hast dreifach Punkte bekommen, ansonsten zweifach oder halt einfach Punkte. Und das war auch nochmal eine schöne Geschichte, denn zu der damaligen Zeit ging es ja auch immer darum, dass man einen schönen Highscore bekommt und dass man in der Highscore-Liste irgendwo oben drin steht.
Genau. Und was, was ich auch noch sehr lustig fand, war bei Super Breakout, da hat sich dann schon um das Spiel drumherum so eine Art Kultur entwickelt. Und zwar habe ich noch ein Buch gefunden, was aus Text und Comic besteht. Und dazu gibt es eine Art Hörbuch. Und das Hörbuch wurde damals auf einer Kassette ausgeliefert mit einer A- und einer B-Seite. Und dann wird auf der Kassette immer genau gesagt, auf welche Seite man jetzt gerade blättern soll, damit man halt den passenden Text und die passenden Bilder dazu sieht. Und da gibt's eine richtige Geschichte dazu. Die packen wir euch in die Shownotes, solltet ihr euch mal angucken. Ist sehr, sehr schön gezeichnet. Das heißt, die haben ja mit Super Breakout so eine richtige Story dahinter empfunden. Also nicht nur, hey, wir haben hier ein Spiel mit einem Paddel und einem Ball, sondern, hey, da gibt's jetzt Raumschiffe und da muss man dann was abschießen. Und die ist halt für Kinder gemacht und sehr, sehr süß.
Christian, du hast mir es zugeschickt. Ich kannte das vorher nicht. Und was für ein tolles Fundstück ist das? Also wir kennen ja Spiele, die eher eine dünne Story haben. Klassiker wie Doom zum Beispiel, wo man ein Spiel entwickelt hat und danach sich noch in einer Stunde eine Story überlegt hat. Aber ich habe es hier gerade vor mir und ich muss mal ganz kurz vorlesen, was da auf dem Cover drauf steht. Also wir haben ja ein Cover und da steht oben drauf Story of Super Breakout. Und dann ist da ein Bild, ein gezeichnetes, das sind zwei Astronauten. Man sieht hier auch so regenbogenförmige Linien, das ist ein bisschen wie bei Mario Kart. Und der eine Astronaut, der hat so eine Art Hockeyschläger in der Hand und es steht da drauf, an exciting read-along adventure based on your favorite Atari video games. See the pictures, hear the story, read the book. Und wenn ich da durchblätter, dann ist auf der ersten Seite auch Werbung für andere Produkte und zwar zum Beispiel, also hier steht, all your favorite character stories songs are on kids stuff. Und hier gibt's zum Beispiel auch Sachen zu Pac-Man. Da hat man damals auch ganz schön viel gemacht. Finde ich schon mega spannend. Ja, und dann ist das halt so eine Art Bilderbuch. Story of Super Breakout. This is your Atari Super Breakout read-along book. Every time you hear this sound, it means it's time to turn the page. Now we are ready to begin. Open your book and we will start the story. And remember, when you hear the sound, turn the page. Und das, also wir verlinken es euch. Das gibt's auf archive.org. Und es ist großartig.
Ja, also das war auch so mein Lieblingsfundstück, was ich gesehen hatte. Und ich habe mir das auch komplett angehört und habe dazu das Buch mir angeschaut. Und ja, es ist einfach schön, was sie sich da damals für Gedanken gemacht haben. Und was es zu dem Spiel alles so gibt, ja. Und da merkt man natürlich auch die Weiterentwicklung. Also nicht nur technisch, sondern auch storymäßig. Ja, und das nächste, was dann für uns in die Reihe gepasst hat, ist das Spiel Arkanoid. Und das ist ein Breakout-Klon, der 1986 von Taito entwickelt wurde. Taito ist uns ja schon Begriff gewesen bei Space Invaders. Die haben unter anderem noch Bubble Bobble entwickelt und noch ganz viele andere Spiele in der Zeit. Aber das sind so, Bubble Bobble war eins meiner Lieblingsspiele damals. Space Invaders haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ja, was haben die 1986 dann anders gemacht oder besser gemacht oder sich neue Gedanken gemacht? Und da kam ganz, ganz viel. Also das ist dann wirklich so, wo ich sage, die haben Breakout genommen als Basis, aber haben dann versucht, so viel wie möglich noch reinzupacken. Ja. Also unter anderem haben sie verschiedene Anordnungen der Ziegel, neue Layouts, neue Designs. Das heißt, oben sind nicht nur einfache Reihen, sondern da sind verschiedene Objekte gezeichnet. Also die haben dann beispielsweise Tiere gezeichnet, die haben Regenschirme gezeichnet, die haben verschiedene runde Figuren und also unendlich viele Layouts gezeichnet, die man dann nach und nach durchspielen konnte, die sich auch nicht so schnell wiederholt hatten. Dann haben sie das Thema Science Fiction so als spielerische Dimension genommen. Das heißt, die haben das Ganze so ein bisschen mit Weltall aufgebaut. Die haben da kleine Raumschiffe rumfliegen lassen. Die haben Laserstrahlen mit eingebaut. Dann gab es sogenannte Power-Ups. Power-Ups heißt, der Paddle wurde ein bisschen größer, das Paddle wurde kleiner. Man konnte mehrere Bälle schießen. Teilweise konnte man den Ball am Paddle festhalten. Also, ja, man hatte Möglichkeiten, um das Spiel besser zu beeinflussen. Es gab diese, wie ich erwähnt habe, gegnerischen Raumschiffe, die sind auf einen zugeflogen, die haben den Ball abgewehrt, die haben versucht, einen anzugreifen. Die Laserkanonen haben nach einem geschossen. Es gab eine variable Paddlebreite, die Bälle waren variabel, es gab 2 oder 3 Bälle. Und sie haben eine feste Anzahl an Leveln festgelegt. Das heißt, es gab 32 Level zum Spielen und ein Abschlusslevel. Wenn man das geschafft hatte, hatte das Spiel auch ein Ende. Das war bei den alten Spielen bisher nicht so. Die konnte man theoretisch, wenn man es geschafft hat, immer weiter spielen. Sie haben das Prinzip der Bosskämpfe so ein bisschen eingeführt, weil manchmal war es so am Ende der Level, wenn man alle Steine getroffen hatte, kam noch mal ein Endgegner, den man auch treffen musste. Und das hat halt einfach noch mal einen neuen Spielreiz reingebracht. Und eine Neuerung war, sie haben eigene Musik entwickelt. Ich habe mir mal die sozusagen Videos von den ganz alten Spielen angeguckt, also Originalspiele davon. Und auch jetzt von Arkanoid. Und da hat damals der britische Komponist Martin Galway hat so eine Art Hintergrundmelodie entwickelt. Also nicht nur die Geräusche und Soundeffekte, wenn der Ball gegen die Ziegel ploppt, sondern auch einfach im Hintergrund eine leichte Musik, die das Spielen automatisch ein bisschen angenehmer macht. Ja, und Arkanoid wird so ein bisschen positiv verantwortlich gemacht für den Boom von Breakout-Klonen. Das heißt, das Spiel selbst ist ein neues Spiel, aber natürlich ein Klon und hat selbst nochmal intern mit seinem eigenen Namen, Nachfolger, Neuauflagen, nochmal eigene Klone. Aber hat ja 1986 auch dazu geführt, dass es auch von anderen Firmen ganz viele andere Klone noch gab.
Ja, Breakout war sicherlich maßgeblich, weil das eine neue Kategorie, eine neue Genre irgendwo begründet hat. Aber Arkanoid war ein großartiges Spiel. Das war modern, das war zeitgemäß und ich habe auf dem PC damals Arkanoid gespielt, irgendwann mal Anfang der 90er und ich habe das auch sehr, sehr gerne gespielt und ich habe mir jetzt auch nochmal vor der Aufnahme hier Arkanoid angeschaut und habe ein bisschen gespielt und das macht immer noch Spaß. Also das ist von der Steuerung noch okay. Ich finde die ganzen Features, die drinstecken, die machen es halt auch super abwechslungsreich und die motivieren auch ziemlich lang einfach. Und wenn man sich heute, glaube ich, nochmal das Spielprinzip anschauen möchte, ist Arkanoid immer noch eine gute Empfehlung, finde ich.
Das stimmt, ja. Und das waren für uns so die, sag mal, Meilensteine in der Geschichte damals, wie sich das entwickelt hat, so in den ersten Jahren und was dann so als großer Boom nochmal kam und ja, warum es überhaupt mit Breakout und den ganzen Klonen weiterging. Und ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt. Mobi Games hat im Internet 458 verschiedene Breakout-Varianten, Clones, Remakes und so weiter gelistet. Und ja, wir wollen euch jetzt wirklich nicht antun, die alle einzeln zu erwähnen. Ich hatte mal angefangen, eine Liste zu machen und es ist wirklich sehr spannend, teilweise sehr bekannte oder unbekannte. Aber es haben uns sich auch Leute bei uns gemeldet, die ein bisschen mehr Fachwissen zu einzelnen Spielen haben. Und Wolfgang, was hältst du davon, wenn wir mal unsere Gäste hier im Podcast zu Wort kommen lassen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben zwei Einspieler zu eigenen Erfahrungen, zu Breakout. Und wir beginnen mal mit einem alten Bekannten, und zwar mit dem Poldi. Der hat nämlich Crackout gespielt. Einer der Klone, die ich selber nie gespielt habe. Und ja, hören wir uns doch mal an, was der Poldi dazu erzählen kann.
Grüß euch, grobe Pixel oder Pixies oder Grobis. Bevor ich aber weiter Wortblöcke sinnlos verbinde, kümmern wir uns um andere Blöcke. Breakouts habe ich so gut wie nie gespielt und weil ich einfach zu allem meinen Senf dazugeben muss, erzähle ich euch stattdessen was über Crackout, einem der Millionen Breakout-Klone. Das hat's zwar für viele Heimcomputer geben, aber ich hab's am Commodore 64 gespielt. Und wer jetzt nicht sofort einen Ohrwurm vom genialen Soundtrack von Ben Daglish hat, der hat's wahrscheinlich nie gespielt oder es ist ganz einfach zu lange her. Damit nicht gleich ersichtlich ist, dass es sich bei Crackout um einen Breakout-Klon handelt, hat man was ganz Geniales gemacht. Man hat den Schläger nicht unten am Bildschirm platziert, sondern auf der Seite. Ja, gefinkelt. Crackout macht vieles anders. Man kann sich sogar aussuchen, ob der Schläger rechts oder links ist, was das ganze Spielgeschehen dementsprechend spiegelt. Jetzt hat man zwar nicht die Vorteile einer Pedalsteuerung, also dass man die Geschwindigkeit des Schlägers variieren und so genau steuern kann, aber man kann den Turbo einlegen, indem man die Feuertaste hält. Das ist praktisch, wenn man schnell ausweichen muss, also nicht den Ball, nicht falsch verstehen, das wäre ja ein bisschen blöd, aber manchen Gegnern sollte man ausweichen, weil die haben teilweise suboptimale Auswirkungen auf uns. Bienen zum Beispiel kleben den Schläger fest, was einen ziemlich sicheren Ballverlust bedeutet. Aber natürlich gibt's auch Power-Ups. Die fallen aber nicht Arkanoid-mäßig nach unten oder in unserem Fall zur Seite. Nein, wenn ein Power-Up erscheint, man also diesen Block zerstört, bleibt dieses Power-Up erst einmal da, wo einst der Block war. Erst wenn das Teil dann noch einmal getroffen wird, ist dieses Power-Up aktiv. Und das bringt eine zusätzliche Schwierigkeit ins Spiel, weil ein neues Power-Up das alte cancelt. Ist blöd, wenn man vorher ein wirklich gutes Power-Up gehabt hat, wie zum Beispiel einen coolen Laser, der Blöcke zerbröselt. Der ist nämlich weg, wenn man stattdessen den langweiligen Klebeball trifft, der bei Kontakt den Ball am Schläger festklebt. Ist zwar auch irgendwie praktisch, weil man dann den nächsten Zug besser planen kann, aber der Laser ist einfach besser. Die Grafik ist super und die Musik, wie gesagt, einsame Spitze. Die Soundeffekte, die sind auch okay. Man muss sich aber entscheiden, will ich während des Spielgeschehens Musik oder will ich doch lieber Soundeffekte? Beides zusammen geht nicht. Der SID-Chip des Commodore 64, der hat eben nur 3 Kanäle und die werden aufgrund der spitzen Musik aufgebraucht. Mein Tipp, spielt es mit Musik um einiges besser. Das ist so eine richtige, gute Laune Musik. Aber jetzt lasse ich euch auch schon in Ruhe. Ich habe schon wieder viel, viel zu lange geredet. Zurück zu den groben Pixeln oder Groxeln, wurscht wie auch immer, zum informativeren Teil dieser Episode jedenfalls. Auf Wiedersehen.
So, vielen Dank, Poldi. Immer wieder schön, was von dir zu hören. Christian, hast du mal Crackout gespielt?
Nee, Crackout sagte mir bisher gar nichts. Ich hatte zwar damals auch ein C64, auf dem das ja gut gelaufen ist, aber ich habe mir Screenshots davon angeschaut, kann mich aber nicht erinnern, das gespielt zu haben. Also sagte mir vom Namen und auch von den Grafiken gar nichts. Ja, und es sagt mir gar nichts, sind wir auch direkt beim nächsten Spiel oder beim nächsten Einspieler. Und zwar hat der Jens uns netterweise einen Einspieler zum Spiel Bolo von 1987 geschickt. Also ist das gleiche Jahr wie von Crackout, aber komplett anderes Spiel, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Deswegen würde ich sagen, leg los, Jens.
Hallo, liebe grobe Pixel, liebe Hörer, Jens am Apparat, bin lange schon Fan des Formates und bin auch öfters mit groben Pixel im Mailkontakt über die Dinge, die diesen Kanal hier ausmachen. Als ich hörte, es geht um Breakout, das trat dann bei mir auch einige sehr schöne Erinnerungen los an viele versenkte Stunden vor Monitor, vor allem an einen ganz bestimmten Breakout-Klon, der vielleicht nicht allen mehr bekannt ist, denn der ist sehr stark gekoppelt an den Computer, den ich damals hatte und darüber hinaus auch noch an einen speziellen Monitor für diesen Computer. Deswegen vorneweg noch etwas Zeitkolorit. Ende der 80er Jahre war die Computerlandschaft ja etwas heterogener. Neben PC und Mac gab es ja noch viele andere eigenständige Computersysteme im 8-Bit-Bereich, im 16-Bit-Bereich, die dann auch ihre eigene Softwarelandschaft hatten, ihre eigene Softwareverfügbarkeit, ganz einfach, weil sie zumeist untereinander nicht kompatibel waren. Ich hatte damals ein 16-Bit-System namens Atari ST, der in Deutschland eher so in der Nische war, nicht so weit verbreitet war. Ich habe damals sehr gerne mit dem gearbeitet. Und bei diesem Atari ST gab es auch eine Besonderheit in der technischen Peripherie, die Monitore betreffend. An einem ST war damals entweder ein Farbmonitor, Atari SC1224, oder ein Monochrommonitor, Modell SM124. Und ja, dieser Monochrom-Monitor konnte in Schwarz-Weiß-Verläufen darstellen, hatte dafür aber eine höhere Auflösung. Man kann sich vorstellen, Spiele, die für den Atari ST entwickelt wurden oder für ihn portiert wurden, die zielten auf den Farbmonitor ab. Viele Spiele funktionierten auch gar nicht auf Monochrom. Dann gab es noch eine Art Schnittmenge, Spiele, die auf beiden Monitoren funktionieren sollten. Ich glaube, da wurde auf den Spielepackungen auch Werbung für gemacht. Funktioniert auf beiden Monitoren. Schönes Beispiel daraus zum Beispiel Indiana Jones and the Last Crusade. By the way, schöner Podcast dazu von euch. Dieses Spiel funktionierte auf beiden Monitoren und sah auf Monochrom auch wirklich sehr schön aus, hatte wirklich einen eigenen Charme. Dann gab es noch wenige, aber es gab sie Spiele, die tatsächlich speziell für den Monochrom-Monitor ausgerichtet waren. Jetzt kommen wir dazu. Bolo. Ein Breakout-Klon aus dem Jahr 1988, auch aus Deutschland. Oder ich möchte eher sagen, ein Breakout-inspiriertes Spiel. Denn dieses Spiel Bolo, das bot so viel neue, pfiffige, kreative, innovative, motivierende Elemente über das Grundprinzip hinaus. Grundprinzip war natürlich gleich: Ball, Schläger, Klötzchen abschießen. Wenn der Ball den unteren Bildschirmrand durchquerte, war ein Spiel, ein Leben, ein Ball weg. Aber dann gab es Besonderheiten. Zum Beispiel konnte der Schläger nicht nur horizontal am unteren Bildschirmrand bewegt werden, er konnte über den ganzen Bildschirm bewegt werden. Damit konnte man mit der entsprechenden Übung den Ball abbremsen, nochmal beschleunigen, dem Ball einen eigenen Drall geben, viel mit Banden arbeiten, Einfallswinkel, Ausfallswinkel etc. Dann eine große Vielfalt an verschiedenen Steinen, die verschiedene Funktionen hatten oder Effekte hatten. Steine, die dann zum Beispiel auch nur vom Schläger zerstört werden konnten. Steine, die bei Treffen eine eigene Gravitation um sich aufbauten, die sich auf Ball und glaube auch auf Schläger auswirkte. Steine, die eine Art Multiball evozierten. Steine, die dann auch ja Gefahren für den Schläger darstellen konnten, da sie explodierten und noch viel, viel mehr. Dadurch war es eine helle Freude, bei jedem Level, die natürlich auch entsprechend pfiffig gestaltet waren, rauszufuchsen, wie kommt man jetzt durch den Level, wie kann man dann auch wirklich diese Steine, diese Effekte miteinander kombinieren, wie kommt man da am besten durch bei dem Spiel, das manchmal natürlich auch sehr schnell und sehr reaktionsstark wurde. Um es kurz zu machen, Bolo 1988 für den Atari ST und den Monochrom-Monitor erschienen, wird bei mir auch immer einen ganz, ganz festen Sonderplatz haben im Reich der Breakout-Klone oder Breakout-inspirierten Spiele, wie gesagt. So viel von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, lasst es euch alle gut gehen und gerne auch bis bald, wenn es nochmal passt.
Ja, vielen Dank, Jens, für deinen Beitrag. Ich kannte Bolo bis jetzt auch noch nicht. Ich hatte aber auch nie einen Atari ST, mit dem ich irgendwie gespielt habe damals. Insofern finde ich es immer spannend, dann mal in so andere Bereiche reinzuschauen, wo man halt selber nie irgendwo Berührungspunkt gehabt hat.
Genau, jetzt haben wir schon zu zwei Spielen was gehört. Wie gesagt, wir haben eine Liste mit ganz vielen anderen noch gesehen und ich würde gerne ein paar davon erwähnen, Wolfgang, einfach mal so chronologisch ein paar durchgehen, weil mich würde interessieren, jetzt Aufforderung an die Hörer, welche Spiele habt ihr davon gespielt und welche waren so eure Favoriten oder an was erinnert ihr euch in eurer Kindheit, was hat euch irgendwie da besonders geprägt und gibt es zu irgendwelchen Spielen da ja besondere Verbindungen oder besondere Erinnerungen? Und es gibt Spiele, die lustige Namen haben. Fangen wir zum Beispiel an. 1980 kam das Spiel Zirkus raus oder Circus, ja, was auch die gleiche Logik hatte. 1986 Gigas und Gigas Mark II auf dem Sega. Dann kam, die wir eben erwähnt haben, Arkanoid, 87 Crackout, Bolo raus. Dann gab es 1989 und 1990 das Spiel Alleyway auf dem Game Boy.
Noch sagte nie mir gehört. Auch
gar nichts, habe ich noch nie gespielt. Dann 1991 kam Mega Ball raus, 1992 Off the Wall, ein Remake von Atari selbst. Dann 1996 das Spiel DX Ball und 1999 Brick Breaker, das war eins, was ich selbst gespielt habe, damals auf dem PC. Dann haben wir 2001 gab's Prick, was auf dem Apple iPod, erste Generation gespielt wurde. Da war die Besonderheit, dass das mit diesem damaligen Click-Wheel, glaube ich, so hieß das gespielt noch. Wurde. Und ja, da gibt's auch die wildesten Theorien drauf, dass natürlich Breakout auf einem Apple iPod gespielt werden kann. Und damals waren ja Wozniak und Steve Jobs daran beteiligt. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, warum das da drauf gekommen ist. Dann gab es 2002 Magic Ball. Das war der erste Breakout-Klon, der in 3D veröffentlicht wurde. Ja, damals Anfang der 2000er musste natürlich alles in 3D gemacht werden. Ob sinnvoll oder nicht, ist die Frage, aber wurde gemacht.
Es musste in 3D sein und man brauchte Full-Motion-Video.
Ja, genau. Ich erinnere mich an ganz viele Spiele, die wirklich echt super waren, die ich lang gespielt habe. Und dann kam eine 3D-Version raus und dann ja, hat man es halt nicht mehr gespielt.
Ja.
Dann kam 2007, habe ich das Spiel Vortex gefunden. Das war dann die Weiterentwicklung von Brick. Das kam auf dem Apple iPod Nano und iPod Classic auch noch mal raus. Auch wieder mit dem Click-Wheel zu spielen, was ja so ein bisschen an die damalige Drehsteuerung erinnert. 2009 gibt es ein Spiel, das heißt Chatter. Und ja, jetzt als allerneuestes Spiel 2022 Breakout Recharged von Atari selbst. Und ja, das Spiel habe ich mir auch in der Vorbereitung gekauft für die Nintendo Switch. Habe es dort runtergeladen. Es gibt es auch für andere aktuelle Konsolen, für die PlayStation 4 und 5, für die Xbox One und die Xbox Series X. Und ja, es soll halt so eine Weiterentwicklung sein, an die alten Zeiten anknüpfen und so weiter. Ich habe es mir runtergeladen, ich habe es jetzt ein bisschen gespielt und ich muss sagen, es spielt sich erstaunlich gut.
Ja.
Es ist bei weitem nicht mehr so schwer wie die Spiele damals. Ja, es hat einen schönen Sound, es hat sehr viele schöne Effekte, ist natürlich toll aufgearbeitet, farblich und vom Spiel her. Aber es wird nicht schneller, das Spiel, sondern es bleibt ein bisschen langsamer und man hat mehr Möglichkeiten, das Spiel auch zu mastern.
Ja, das finde ich aber auch voll wichtig. Also es gab ja früher schon viele so richtige Hardcore-Games, wo du einfach, keine Ahnung, wirklich sprichwörtlich die 1000 Stunden Zeit reinstecken musstest, um da gut zu sein. Und da fehlt mir heute irgendwie die Motivation für so richtig bockelharte Spiele.
Ja, also als Beispiel kann ich zeigen, ich hatte ja den Emulator fürs 2600 meinem Sohn mal gezeigt, der ist 8 Jahre alt und der sagte zu fast allen Spielen, oh, das ist ja ganz schön, aber die sind so schwer, das macht überhaupt keinen Spaß. Und jetzt hatte ich ihm halt als Beispiel der Breakout auf der Switch gezeigt und da meinte er, oh, das macht Spaß, also das sieht schöner aus und das ist auch nicht so schwer, das kann ich auch spielen. Und da merkt man schon, ja, es ist schon so ein bisschen der Zeit angepasst und ich weiß gar nicht, wie es damals entstanden ist, dass die Spiele automatisch immer so schwer sein mussten und so hart. Es gibt kaum Spiele, die so richtig, sag ich mal, locker, angenehm, die sich so lange spielen lassen. Also es wirkte alles so ein bisschen verbissener damals. Aber klar, man hatte auch mehr Zeit und vielleicht war das auch die Herausforderung. Aber wenn man heute mal entspannt, so ein bisschen anstatt stehend am Arcade-Automat, schön sitzend auf der Couch, locker mit einem Controller in der Hand spielen will, ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer.
Ich glaube, das liegt damals auch ein bisschen daran, dass man Geld verdienen möchte. Denn in der Arcade ist es schon auch eine gute Motivation, ein schweres Spiel zu haben. Denn die potenziellen Kunden, die investieren dann vielleicht mehr Geld, weil sie den Anreiz haben, das Spiel irgendwie zu mastern. Und vielleicht ist es auch so, wenn das Spiel super leicht ist, vielleicht verlieren viele Leute dann irgendwie mal so den Spaß dran. Und das wäre so die Erklärung, die mir halt dazu einfällt. Aber Christian, jenseits der ganzen fast 500 Varianten von Breakout, haben wir denn noch ein kleines bisschen Trivia in dieser Folge? Ich würde sagen, Best of Trivia haben wir schon gehabt. Und zwar dieses Hörspiel zur Backstory von Super Breakout. Das ist so herrlich absurd. Ich kannte das vorher nicht. Ich war mega überrascht, als du mir es gezeigt hast. Und das ist für mich bis jetzt schon der beste Trivia-Effekt.
Ja, das hat mir auch gefallen. Ja, also viel Trivia habe ich über das Spiel nicht gefunden. Es ist auch immer so die Frage, was ist Trivia und was sind wirklich historische Fakten, die einfach so dazugehören. Und einen lustigen Trivia-Fact habe ich gefunden, und zwar in der damaligen Version, die für macOS 7.5 entwickelt wurde, gab es ein kleines Easter Egg, und zwar musste man dort eine Clippings-Extension installieren und musste diese Extension per Track and Drop auf dieses Spiel ziehen und dann sind sogenannte geheime Boxen aufgetaucht. Und die geheimen Boxen waren die Ziegel oben, das heißt, da waren ja auch die Reihen mit Ziegeln und die haben sich dann verwandelt von viereckigen Ziegeln in die Namen der Entwickler. Und da packen wir euch einen Link mit einem Screenshot rein, das sieht dann lustig aus, das kann man auch so spielen und man schießt dann quasi mit dem Ball die Entwickler ab. Das war eine kleine lustige Anekdote, die wahrscheinlich sich irgendein Entwickler überlegt hat.
Ja, ich glaube, dass das schon auf diese Geschichte mit Steve Wozniak zurückgeht, genauso wie halt, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gab das Breakout auf dem iPod, es gab in den frühen macOS, oder damals hieß es ja noch nicht macOS, Versionen auch öfter mal, ich glaube Breakout hieß es damals, also auch eine Breakout-Variante für einen Mac, die da beigelegt wurde, und ich glaube, ja, das ist sicherlich so ein bisschen so eine Erinnerung an die gemeinsame Geschichte mit Steve Wozniak einfach. Dann hätten wir ja sonst auch noch ein kleines bisschen, weiß nicht, Trivia oder so ein paar Facts. Christian, wie lang braucht man denn, um Breakout durchzuspielen? Denn das Original Breakout, die Arcade-Version, die hat ja zwei Levels letztendlich. Also man kann zweimal das Spiel durchspielen, hat zweimal aber auch den gleichen Screen, den man durchspielt. Was sagt denn da die gute alte How Long to Beat Website zu irgendwelchen Zahlen?
Genau, also ob die in diesem Fall von dem Spiel, weil es wirklich schon so alt ist, genau richtig ist, weiß ich nicht. Aber sie sagt, um die Main Story, wenn man von Story sprechen möchte, durchzuspielen, braucht man ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, ich habe niemanden gefunden oder gesehen, der es geschafft hat, das Spiel durchzuspielen, weil es einfach sehr schnell unglaublich schwierig wird. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man konzentriert dranbleibt und es schafft, die zwei Level durchzuspielen, dass man ungefähr eine halbe Stunde braucht, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, warum du es gerade gelacht hast, Christian, zum Thema Story, denn Breakout hat eine Story. Schau dir doch nochmal das Cover an, da siehst du ja was, und zwar siehst du eine Ziegelmauer und du siehst oben so einen Gefängnisinsassen, der hat so schwarz-weiß gestreifte Klamotten an, und derjenige, der hat einen Hammer in der Hand und der schlägt sich hier quasi seinen Weg in die Freiheit, der schlägt sich ein Loch in diese Wand, und ich würde sagen, das ist doch die Story von Breakout, das geht hier um einen Gefängnisausbruch.
Oh ja, stimmt. Ja, das habe ich nicht direkt als Story interpretiert, sondern so als, ja, Aufhänger, der Mann mit dem Hammer.
Ja.
Aber klar, Gefängnisausbruch ist eine große Story. Da wurden ja schon ganze Fernsehserien drüber gedreht. Wahrscheinlich ist sozusagen die Fernsehserie Prison Break auf der Basis von Breakout entstanden,
das
oder?
Das kann gut sein. Man brauchte damals einfach noch ein bisschen mehr Fantasie. Also es war halt aufgrund der technischen Begebenheiten nicht möglich, jetzt visuell wirklich so viel Story zu transportieren. Deswegen musste man da einfach noch das richtige Mindset haben, um die Story wirklich gut erleben zu können. Christian, was ist dein Fazit zu Breakout?
Mein Fazit ist, es ist eine unglaublich schöne Geschichte, eine sehr, sehr interessante Story. Und ja, es hat wie bei vielen alten Spielen echt richtig viel Spaß gemacht, sich damit nochmal zu beschäftigen. Also es sind echt richtig viele Fakten dabei, die ich nicht kannte, wie diese ganze Entwicklung stattgefunden hat. Auch das, was du erzählt hast, dass die Technik am Anfang ja gar nicht mit richtigen CPUs entwickelt wurde, sondern dass es ein rein mechanisches Spiel war, ist ein Fakt, den wusste ich überhaupt nicht. Und das macht es umso beeindruckender, wie das Spiel funktioniert hat. Mein Fazit ist noch, dass die Anfangsspiele aus der ersten Zeit, das Arcade-Game, das Atari 2600-Game, viel, viel schwerer waren, als ich sie in Erinnerung hatte. Weil, was mir viel mehr in Erinnerung geblieben war, waren halt die Spiele, sag ich mal so, zu Anfang der Windows-Zeit, Windows 3.11. Da habe ich dann verschiedene Klone davon gespielt, die natürlich schon viel, viel leichter waren. Ja, da war das Paddle war breiter, das Spiel war langsamer, die Steuerung war eine andere. Und deswegen hatte ich unglaublich gute Erinnerung an das Spiel von damals, weil ich es viel gespielt habe, aber auch so, sag ich mal, im mittleren jugendlichen Alter habe ich viel damit gespielt, weil es dann leichter wurde und weil man einfach viel mehr Zeit reinstecken konnte. Und besonders der Punkt, ich erinnere mich dran, damals gab es die Highscores. Und es war so ein typisches Spiel bei uns zu Hause, es wurde in der Familie gespielt. Und da wurde immer geguckt, wer ist denn der Beste. Und da ist Breakout so ein klassisches Spiel. Du musst viele Punkte erreichen und, was ist das Wichtigste, Highscore Platz 1. Und mir war nicht bekannt, dass es so viele Klone gab. Ende meines Fazits wäre, es ist ein Spiel, was damals viel Spaß gemacht hat, nach 20 Jahre später viel Spaß gemacht hat, aber auch heute noch gestern Abend habe ich es noch gespielt, Breakout Recharged. Ich habe es jetzt auf der Switch und es lässt sich immer noch gut spielen. Das heißt, das spricht eigentlich für ein richtig cooles Spielprinzip und eine gute Idee, die sich auch heute noch gut spielen lässt. Deswegen würde ich sagen, Doppeldaumen hoch und tolles Spiel, tolle Geschichte. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist denn so dein Fazit? Könntest du noch mal in den Tunnel von Breakout fallen oder würdest du sagen, ist vorbei für heute?
Ja, also ich kann mich da einfach nur anschließen. Das Spielprinzip, das ist immer noch ziemlich cool. Die Originalversion von damals, die macht mir keinen Spaß mehr. Also ich habe mir Super Breakout angeschaut, ich habe mir die Arcade-Version noch im Emulator angeschaut, auch die Atari 2600-Variante. Und ich finde so aus der historischen Brille aus betrachtet, das alles hochinteressant. Ich finde auch die Geschichte mega interessant. Ich finde auch die Technik, die drin steckt, mega interessant. Muss ich an der Stelle übrigens korrigieren. Das war kein mechanisches, sondern ein elektronisches Spiel. Aber,
ach Mann, jetzt habe ich wieder Mechanik und Elektronik verwechselt.
Aber es war kein Computer. Das finde ich unglaublich interessant. Ich finde auch so diesen Pioniergeist spannend, den die Leute damals hatten. Die wollten einfach was Neues schaffen. Super, super cool. Das Original Breakout macht mir keinen Spaß mehr, denn die Steuerung ist hakelig und es ist mir auch echt zu schwer. Es bringt mir nicht mehr viel Freude. Aber die Klone, die es davon gibt, die moderner sind und es kann auch jetzt wirklich Arkanoid sein oder jetzt vielleicht was ganz Modernes. Diese ganz neue Version habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wenn die schön ist, dann hole ich mir die auch mal auf der Switch. Die machen schon noch Spaß und das liegt halt daran, dass das Spielprinzip einfach gut ist. Ich meine, wir haben so Klassiker wie Tetris. Das Spielprinzip von Tetris, das ist auch einfach gut. Und obwohl das Spiel super alt ist, macht es immer noch Spaß. Und bei Tetris macht mir heute beispielsweise auch die Gameboy-Variante immer noch viel Spaß. Die spiele ich immer noch gern. Und zwar auf dem Gameboy. Und das spricht halt, finde ich, auch für Breakout. Fazit von mir ist, es ist ein cooles Spielprinzip. Wenn ihr es kennt, dann wisst ihr, von was wir sprechen. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaut euch doch mal eine moderne Variante an. Wenn ihr mal schaut, es gibt auch moderne Varianten, die im Browser laufen, wo man einfach mal ein bisschen reinschnuppern kann. Und gebt dem Spiel eine Chance. Ich würde sagen, das lohnt sich, zumindest mal sich das Spiel anzuschauen.
Genau, da packen wir euch auch viele Links in die Shownotes zu Spielen, die ihr direkt online spielen könnt. Zu auch Videos, wo ihr euch auch wirklich Videos von den alten Arcade-Spielen anschauen könnt. Da sind spannende Dinge dabei. Einzige Empfehlung, spielt nicht die 3D-Variante. Schrecklichste Idee überhaupt. Nein, aber sonst ist wirklich viel, viel Schönes dabei zum Selbstspielen, zum Anschauen. Und ja, wenn ihr Mitspieler dabei habt, gibt's auch viele schöne Multiplayer-Varianten.
Sehr schön, Christian. Ich würde sagen, dann haben wir's für heute, oder?
Ich würde auch sagen, ja. Wir haben genug über Breakout gesprochen und genug Ziegeln heute zerstört.
Sehr, sehr schön. Naja, was hätten wir denn sonst noch? Wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar haben wir eine Seite bei Ko-fi, die verlinken wir euch auch. Das ist so eine Plattform, wo ihr uns ja einen virtuellen Kaffee ausgeben könnt. Entweder einen Kaffee oder auch zwei, wir sind ja auch zu zweit. Oder ihr könnt uns auch regelmäßig da ein bisschen unterstützen. Da haben wir verschiedene kleine Pakete, die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es gibt dafür keine Bonus-Episoden vom Grobe Pixel Podcast, denn wir möchten, wenn wir Zeit für zusätzlichen Content haben, den gern für alle zur Verfügung stellen. Aber es gibt ganz, ganz tolle andere Sachen. Beispielsweise den Blick hinter die Kulissen. Ihr könnt nämlich live bei unseren Podcast-Aufnahmen dabei sein und die ungeschnittenen Versionen hören mit dem einen oder auch dem anderen Versprecher von Christian und mir. Oder ihr könnt eine handgeschriebene, limitierte Weihnachtskarte bekommen. Genau, also wenn ihr da Lust habt, schaut es euch gern mal an. Ansonsten freuen wir uns aber immer ganz arg über euer Feedback. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Christian, wie ist denn unsere E-Mail-Adresse?
Ja, ihr könnt die E-Mail schicken an feedback@grobepixel.de oder wir sind auch noch auf weiteren Kanälen erreichbar. Also so unser, sagen wir, aktueller Lieblingskanal ist eigentlich unser Discord-Server. Da kann jeder dazukommen, da haben wir eine ganz tolle Community mit Menschen. Wir spielen zusammen, wir tauschen uns über alte Games aus, über verschiedene sonstige Themen, die richtig Spaß machen. Wir sind da, glaube ich, beide jeden Tag aktiv. Und es gibt aber auch noch weitere Kanäle, Instagram. Ihr könnt auf YouTube unsere Sachen angucken und hören. Wir sind einmal die Woche in einem Twitch-Stream live, wo wir die Spiele, die wir besprechen, spielen. Unter anderem noch bei Mastodon oder überall. Ihr findet uns immer unter dem Namen Grobe Pixel.
Genau, und ihr könnt auch ganz einfach in die Shownotes reinschauen, da verlinken wir das alles. Oder ihr schaut mal bei uns auf der Website vorbei, auf grobepixel.de, da findet ihr auch alle Links. Und ja, also wir freuen uns, von euch zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.